Aber es war ein geiles Gefühl, als ich meine Karte da reingetan habe und auf einmal fängt er los zu rattern. Und dann kamen die Scheine.
Zwei kleine Nerds.
So, willkommen auf ein neues 2 plus 1, drei kleine Nerds. Wir haben
das Format kriegt doch jedes Mal einen neuen Titel einfach,
ja,
oder?
Ja, 2 plus 1, 2 plus 0,5 oder was hatten wir schon alles gehabt? Genau, wir haben jetzt hier Alex Georgiev sitzen. Willkommen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Dankeschön. Vorstellen, das hast du ja schon vorgestellt. Wir haben zusammen studiert.
Ja.
Und ich bin Freiberufler, ich mache Security. Papa inzwischen auch. Und dann bleibt eigentlich gar nicht mehr viel Zeit, außerdem, ich mache noch eine Konferenz, da kommen wir später vielleicht noch zu. Ja. Und ansonsten bin ich ein bisschen nerdiger, als man denkt, vielleicht.
Ja.
Ich glaube, ohne deine Kommilitonen hätten wir keinen einzigen Gast hier im Podcast.
Kann wir das haben, sein? Stimmt, wir haben, ich habe viele Leute reingeholt, das ist viel, aber die bei mir in der FH, also wir kennen ja auch gemeinsame den, jetzt habe ich
Gregor.
Den Namen jetzt, Gregor, genau, danke. Ja.
Sehr gerne.
Wir kennen ja auch Gregor, also lustig, also die Welt ist klein. Wir haben uns Alex hier reingeholt als Security-Experten und er war so nett.
Komplette Verwirrung übrigens für mich, als du vorgeschlagen hast, dass wir ihn einladen, weil ich kenne noch einen Alex Grigoriev und ich habe im ersten Moment gar nicht richtig gelesen, als er mir das geschrieben hat, so, ey, woher kennst du den auch?
So. Ach so, okay, geil. Der war doch auch in deiner alten Firma, oder?
Nee, ja.
Ja, genau. Okay, und du hast uns netterweise zwei, wie nennt man das? Jutebeutel, nennt man das? So, diese Beutel da.
Ach, das Ding, ach, die kriegen wir auch geschenkt,
ja,
oder was?
Ja, ja, nice. Ja, mit B-Sides Branding, kommen wir auch gleich dazu, was B-Sides ist und warum und wieso.
Das ist geil. Hast du das gemacht?
Das ist mit KI entstanden, mit manueller Arbeit und ich bin gar nicht so zufrieden damit.
Okay, das da habe ich nichts gesagt.
Das war einfach so die dritte oder vierte Iteration. Ist ein bisschen komplizierter, ich habe die damals bestellt und dann dauert es ein paar Wochen, bis dann was kommt und dann habe ich auch nicht immer Zeit.
Wow, was gefällt dir nicht daran?
Es ist ein bisschen isoliert, finde ich, und das Weiß und Schwarz, dieser Kontrast ist nicht so gut. Ich hätte es lieber in irgendeinem anderen Effekt, vielleicht mit der dicken weißen Linie, so wie euer Comic. Ich habe jetzt, glaube ich, ein neues Bild, aber das alte Bild, wo die Köpfe, die warten, eine weiße Linie drumherum. Ja, und die Farben, die sehen nicht so aus wie auf dem Bildschirm.
Ja, okay, gut.
Also auf dem Bildschirm habe ich sie ganz anders.
Also du bist brandingmäßig schon besser unterwegs als wir. Also du hast eigene Beutel und so, richtig geil.
Aber weiße Umrandung mit ChatGPT kann ich. Also,
also drinnen, ja, muss man. Also ja, dann kriegst du später einen Auftrag.
Drinnen waren Getränke. Kommen wir dann zu unserem wichtigsten Teil eigentlich des Podcasts. Zu den Getränken. Nicht die Gäste, nee, Spaß beiseite.
Also, sehr vorbildlicher Gast, können übrigens alle, die danach kommen, sich mal eine Scheibe von abschneiden. Ne?
Ja.
Das ist Vollversorgung hier
Geschenke,
heute.
Geschenke, genau, also Geschenke plus Getränke. und du hast mir noch, ist für mich oder ist für uns der Uso?
Für euch, weil okay. Ich wusste jetzt nicht, was Uso war. Okay, ich wusste jetzt wegen
Bier. Ich weiß, wo wir den trinken. Wir trinken den auf meinem Geburtstag.
Ich kann nicht nur dir was schenken, das ist ja
ich dachte, wir machen den noch in der Folge auf.
Boah. Ich muss nach Hause fahren, ey.
Ich fahr für dich.
Okay. Auf jeden Fall sogar noch Uzi Plomari, das ist der gute Uso, weil dieser Zwölfer, der immer in der Werbung kommt,
für meine guten Freunde
ist nur hier in Deutschland, den trinkt man in Griechenland eigentlich gar so gut wie. Ich will sagen, gar nicht, aber da gibt es also dieses Niveau und dann noch höhere Niveaus von Usus. Und,
schade, dass keine Videofolge ist. Alex hat gerade richtig angewidert geguckt, als du Uso 12 gesagt hast. Das wäre ein schönes Bild gewesen.
Geil. Und ja, und du hast ja auch dann noch voll die Alkoholfolge. Ich habe hier eine, Alex hat mir eine Cola mitgebracht. Das ist die Knabe-Cola. Erst knackt's, dann knallt's. Null Zucker, das gebe ich mir jetzt. Was habt ihr da?
Lass mal auch mal knallen.
Welches magst du denn?
Wenn ich mir aussuchen darf, würde ich das Hacker-Pschorr nehmen. Aber okay. Also,
ich glaube, das passt gut, weil das ist
auch
ein helles. Ja, das ist ein helles. Ich mag helle nicht so.
Oh, okay, perfekt. Das mag ich gerne. Okay, jetzt, also es knackt, glaube ich, nicht, aber es knallt, wenn wir es richtig machen.
Okay. Warte, ich will auch.
Oh. Ja, war für den Anfang nicht schlecht.
Ja, cheers, vielen Dank.
Vielen Dank.
Richtig gut.
Achso, wir müssen noch vorlesen, ne? Also Hackerpschorr Münchner Hell, damit es in die Excel-Liste kommt.
Ich habe ein Büble-Bier, Edelbräu vom Allgäuer Brauhaus.
Sehr gut, Prost.
Prost.
Prost. Prost. Meine Cola schmeckt sehr kohlerig.
Ich habe mich den ganzen Tag auf dieses kühle Bier gefreut, ey.
Okay.
Oh Gott, das ist gut.
Richtiger Alkoholiker-Podcast hier, ey.
Alkoholiker-Podcast. Pablo, wir müssen, glaube ich, aufhören mit den Vibe-Coding-Folgen.
Die kommen nicht so gut an.
Ich habe jetzt zweimal, wir haben jetzt zweimal Ärger bekommen, also einmal gerade von dir und einmal von meinem Vater. Und er hat gesagt, ey Jungs, die letzte Folge, die war ja wohl mal gar nichts.
Die war echt, also das Lustige ist, wir haben ja auch das Gefühl, dass die nichts war.
Hatten wir?
Ja, ich hatte schon irgendwie so, es war so, ich also, hatte für mein Gefühl gehabt, es war schon so ein bisschen so hingerotzt.
Mein Vater, ja, hat mein Vater auch gesagt und dann hat er gesagt, ja, irgendwie, ihr habt nur ChatGPT irgendwelche Aufträge gegeben und habt da gesagt, oh, toll gemacht, ja. Mehr war ja nicht. Und ich so, ja, hast du denn auch das Video dazu angeguckt? Nö, ich hab das abends im Bett auf Spotify gehört. Ich so, ja, du musst auch gucken, was wir da machen, so, ja, oder okay. Ja, aber ja, es ist halt, also, sorry nochmal an der Stelle, aber, also, unsere Podcast-Plattform Podigy hat zwar eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt Spotify-Video supporten, und das Feature ist aber einfach nicht da auf der Plattform. Und da habe ich dem Support geschrieben und gesagt, ey, wo ist das Feature? Wir wollen Spotify-Video nutzen. So, ja, das ist leider noch, das gibt es noch nicht, das entwickeln wir gerade noch. Ja, Hauptsache mal eine Pressemitteilung rausgegeben, dass das jetzt schon geht.
Weißt wir du? Sind exklusiver Partner und es kommt
Also im Ergebnis, es gibt leider die Videofolgen nicht auf Spotify und wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Bis Polygy danach zieht. Oder wir machen uns halt mal einen Spotify for Creator Account.
Richtig.
Also ich hätte dir nicht auf Spotify als Video geguckt. Ich war jetzt einkaufen und habe ich einen Kopfhörer reingemacht und dann zugehört. Okay. Und das mache ich auch meistens. Ja. Ich höre auch Podcasts und gucke keine Videos.
Okay.
Also gerade.
Grundsätzlich nicht.
Nee, 2 Stunden Video, nee.
Ja, gut, ja.
Und das ist ja auch, ich höre es auch fairerweise auf meistens 1,5. Das ist ja nicht so
dense. Ja, Pablo redet auch so langsam, das ist schlimm, ey.
Also man kann ja schnell hören, der Informationsdichte ist ja meistens geringer.
Ja, ja.
Und
ich könnte
mir da jetzt, nee, ich mache das so nebenher und dann, keine Ahnung, vielleicht beim keine Ahnung, Einkaufen oder so.
Okay, aber ich höre auch Podcasts nur beim Autofahren. Ich stopp nur beim Autofahren.
Ja, auch super. Ja. Also YouTube Shorts, das würde ich mir noch angucken.
Ja, YouTube
Shorts. Und das funktioniert. Ja. Das funktioniert gut, weil man manchmal, das ist manchmal ein Teaser für die Folge. Weißt du jetzt von der B-Sides?
Ja, genau. Das kannst du gleich nochmal erzählen, wie du das gemacht hast. Also, du bist ja Marketing-Experte mit YouTube-Beuteln und YouTube-Shorts, ey.
Gar nicht.
Und vielleicht müssen wir bei uns einsteigen beim Podcast.
Okay,
Marketing,
okay.
Marketing machen.
Ja. Ein
bisschen Marketing machen bei uns. Geil. Was machst du eigentlich dann, wenn du jetzt keine Podcasts hörst?
Arbeiten, also jetzt aktuell bin ich bei der Börse, freiberuflich und als Purple-Teamer, also Security. Früher habe ich angegriffen und dann gibt es den Angreifer, Verteidiger und jetzt gibt's noch eine neue Definition, dass man quasi in der Mitte ist.
Okay.
Der Angreifer ist immer Red und der Verteidiger Blue, kommt irgendwas im Militärischen und Purple ist so ein bisschen in der Mitte.
Aber
früher, eine Zeit lang war es so ein bisschen, da waren die Angreifer, sind dann reingekommen, waren total arrogant und so, alles kaputt gemacht und sowas. Und das Verteidigerteam hat sich dann so ein bisschen abgehangen gefühlt, dann hat auch keiner viel drauf geguckt. Es sieht irgendwie viel geiler aus, wenn einer erzählt, wir sind dann einmal durchgerannt und haben alles gehackt.
Ah, okay.
Wichtiger ist aber eigentlich die Verteidigerseite, weil die ist meistens vom Unternehmen bezahlt und die arbeiten 24/7, ganz ein relativ schwerer Job und deswegen gibt es jetzt so ein Mittelding. Da machst du dann beides und hilfst dann, guckst sie über die Schulter und man macht dann vielleicht zusammen.
Jetzt bist du schon krass nach vorne geprescht. Okay. Also ich meine, Hut ab. Du hast jetzt erzählt, du bist jetzt bei der Börse plus Purple Team, hast du das genannt?
Purple Team,
ja. Schon sehr weit jetzt so. Wie bist du aber bei der Börse gelandet und wie bist du dann Puppeteer geworden? Also, ne, also wie hat alles angefangen? Weil wir kennen uns aus dem Studium.
Ja.
Ich weiß, du bist damals von der TU Darmstadt rüber gewechselt zu uns. Und hast es dann einfach krass durchgezogen. Ich glaube, du hast ja nur die Hälfte der Zeit oder weniger gebraucht oder so.
Die Hälfte, genau, ja.
Und wir haben uns da einen abgerackert und abgeschwitzt und du bist da. Ich weiß noch, das war immer so bei uns. Hinter deinem Rücken dich gelobt, so, ey, Alex, der ist aus dem Damm, der marschiert hier durch, ohne Probleme. Und Hattest du damals schon im Studium diese Affinität zur Security oder ist es dann, oder auch schon vor dem Studium?
Als Teenie eigentlich.
Okay.
Als Teenager. Kennen jetzt, glaube ich, nur die älteren Leute, die Internet-Einwahl-CDs, AOL und CompuServe.
Klar, hallo.
Ich weiß
nicht, bist du für ein Jahrgang, by the way?
81.
81, okay.
Ich weiß nicht, wie eure Zuhörer, was für ein Alter die haben. Hat ja irgendwann, die gab es ja 3 Jahre oder so, und dann hat es aufgehört. Die kamen, die waren überall und dann waren die weg.
Ja.
Und das waren die Zeiten und damals gab es den AOL Messenger oder den, wie heißt der andere? Ich vergessen.
ICQ.
CompuServe Messenger.
Ja, also okay.
Aber es gab für AOL, gab es dann Tools und die konnten dann andere Leute dann quasi den Rechner zum Absturz bringen. Da ich dachte, wie geht das denn? Ja. Inzwischen weiß ich, was es ist. War einfach nur quasi Denial-of-Service-Buffer-Overflow. Du hast ganz viele animierte Smileys ihm geschickt und das war bei dir war es ein Textpaket. Bei ihm gingen dann die Smileys auf, davon dann 3000, dann hat ein Rechner eingefroren.
Ah,
das war so simpel, aber ich habe es damals nicht gewusst und habe gedacht, was ist denn das?
Das war dein erster Exploit, den du genutzt hast.
Ja, genutzt, ja.
Ja, nicht dein eigener, aber den du halt gesehen hast, genutzt hast und da hast du so ein bisschen Blut geleckt.
Genau, da habe ich, das fand ich schon interessant und dann habe ich weitergeguckt und die ganzen Tools, die dann rauskamen mit, keine Ahnung, Backorifice und Sub7 und was dann so rauskam und dann die Exploits, dann gab ja den I Love You Virus und wie hieß der?
Gab's ein Sequel? I Love You Virus, stimmt.
Da gab es für SQL-Server so einen Wurm. Der hat auch weltweit, glaube ich, 2 Tage das Internet down genommen oder sowas. Blaster
ist
der. Ja.
Okay. Wer legt eigentlich diese Namen fest? Hat mich schon immer interessiert.
Ich glaube intern, das machen dann die Teams. Sonst bei den neuen Dingen.
Die angegriffen werden oder
die Angreifer? Die Verteidiger. Die Antiviren und so Hersteller.
Okay.
Dann gibt es dann auch bei den neuen, das ist dann zum Beispiel so, dass dann Google nennt die so, CrowdStrike nennt die so. Und dann muss man manchmal 10 Namen tracken. Das ist total nervig.
Okay.
Da fehlt so eine Instanz, kann ja einer aufmachen.
Standardisierung, daran scheitert es doch so
neues,
oft, oder?
Neues Side-Business. Viren-Naming-Convention oder sowas. Nach den ISO-Normen.
Ja, genau. Das habe ich schon früh gemacht, schon immer. Hat schon immer Spaß gemacht. Vielleicht wird man dann auch ein bisschen besser, wenn man dann, also ich habe privat dann einfach irgendwie das gelesen und Co. Genau, dann war ich an der TU. Die hat ja einen guten Ruf gehabt. Oder hat, weiß ich gar nicht.
Aber du musst es auch mal noch ein bisschen nochmal, sorry, dass ich jetzt nochmal nachhake.
Okay.
Aber auch nochmal für den Zuschauer, weil es ist ja alles, Zuschauer, Zuhörer, ist ja alles vor Internetzeit. Also da hat es ja gerade angefangen. Also ich meine, was sagen wir jetzt vor YouTube, vor TikTok, vor hast du nicht gesehen. Das heißt, das Wissen war nicht mal wahrscheinlich in den Büchern so krass drinne, sondern das musstest du dir irgendwie selber erarbeiten oder also wie ist man oder hast du einfach selber rumexperimentiert und
experimentiert und vor Internet, also angefangen habe ich in der BBS-Zeit mit Mailboxen und dann hat man sich eingewählt. In Frankfurt war zum Beispiel einer der größten, Alpha Centauri, und es gab noch die Point of No Return, Mailbox, kennt ihr das noch?
Nee.
Mit einem Modem, kennt ihr noch Modems?
Ja,
ganz knapp noch.
Mit einem Modem, da hast du eine andere Telefonnummer angerufen.
Genau.
Na, die Codes sind ja teilweise immer noch in den Handys drin, wie auch immer die heißen. ATDT und so weiter. Ja, das ist dann AT-Code, Dial-Tone oder Dial-Pulse, whatever. Und die Nummer dahinter und sowas. Und dann hast du dich verbunden mit dem anderen Modem und das war ein anderer Computer, der irgendwo hängt. Es gab kein Internet, es war eine Direktverbindung zu dem über das Modem. Und dann warst du dann da und der konnte dann ein Programm laufen lassen und das war dann so eine Mailbox, hieß es dann früher. Da hast du einen User-Account erstellt, wie eine Webseite, aber in ASCII.
Ja,
krass.
Und dann hast du den Account gemacht und dann gab es auch meistens so eine Files- oder Download-Section und dann gab es dann zum Beispiel auch Textdateien, wo dann drin stand, keine Ahnung, früher war irgendwie ganz gehippt, das Orange Book, da stand dann drin, wie man in den USA gab es diese Münztelefone und da gab es ja, kennt ihr diesen Captain Crunch und Co.?
Die Serials.
Genau.
Ja, genau. Sagt mir was, ja.
Und
nur mal kurz erklären, was es ist.
Bei den Hackern ist es vielleicht ein bisschen bekannt, aber es ist wirklich aus den 80ern oder sowas. Also die Münztelefone, da hat man eine Münze reingeworfen und konnte dann telefonieren. Und dieser eine Hacker hat rausgefunden, dass bei Captain Crunch war wohl eine Pfeife irgendwann drin in diesen Cornflakes. Wenn man diese Pfeife spielt, ist die auf der Frequenz. Und dieselbe Frequenz wird genutzt, wenn das Münztelefon erkennt, da kommt eine Münze rein. Dann
das
gibt ist
nicht dein Ernst.
Ans Backend macht die dann einen Pfeifton in irgendeiner Frequenz.
Krass.
Und dann kannst du da pfeifen und dann denkt er, du hast gerade ich weiß es nicht, 50 Cent reingeworfen oder sowas.
Witzig.
Und das haben die rausgefunden und das war dann zum Beispiel in diesem Orange Book und noch andere Codes und sowas.
Und es war zufällig in dieser Kelloggs-Packung ein Kinderspielzeug und hat ja, zufällig
genau.
die...
Ja, genau.
Wie funny wäre es, wenn es irgendein Hacker vorher gewusst hat und hat die Pfeife extra so produziert und hat einen Schwager bei Captain Crunch, der dann... Das
geil. Okay, wir sind schon bei Verschwörungstheorien.
Ja, auf jeden Fall.
Das geht schnell.
Okay. Ja, okay. Funny. Also sowas. Genau.
Wie alt warst du da, als du mit sowas rum experimentiert hast? Und weil das ist ja schon krass. Also das machen ja manche Leute in ihrem ganzen Leben nicht, sowas abgefahren ist.
Da müssen wir googeln. Und weißt du, wer macht das Googling hier? Mein erstes Modem hatte 9600 Baud. Und das war ein Mikrolink. Elsa Mikrolink, glaube ich. Elsa Mikrolink. So ein grauer Kasten. Und danach hatte ich einen US Robotics Sportster 28.8, aber das war 28.8 der Sportster, das muss in den 90ern gewesen sein.
Sag mal langsamer.
Elsa Mikrolink 9600. Also wo ich 14, 15 war ungefähr.
Okay, da hast du dann damit angefangen, okay.
Genau, also mit dem Modem, da gab es noch so Internet wie jetzt gab es nicht. Und dann gab es die Mailboxen und dann hat man die Infos gefunden. In den Infos standen halt so Sachen drin. Manchmal auch unnötiger oder langweiliges Zeug. Aber da standen halt ja auch Details drin. Und dann habe ich so Frag Magazine, das gibt es immer noch. Sowas gehabt.
Und da hast du aber schon zu Hause natürlich einen Rechner gehabt. Was war das dann? Commodore oder was? Oder was war das? Amiga? Was war das?
Ich habe auch einen Amiga gehabt, einen Amiga 500. Aber mit dem habe ich nur gezockt. Ich habe ein bisschen programmiert mit dem. Ich hatte mein erster, über meinen Vater in der Firma. Mhm. Das war ein 8086er, ein IBM, PCX, TAT, irgendwas.
Okay.
4 Megahertz. Und dann hat
sag es nochmal laut für die Zuhörer, für die Neuen.
Für die Alten.
Für die 4 Megahertz.
Ach so, 4 Megahertz.
Das muss euch auch auf der Zunge zergehen, das ist ja verrückt.
Ja, der hatte auch keinen farbigen Bildschirm und ja. Und dann hatte ich einen 286er, dann 386er lange, 486er, Intel, das ganze Jahr, also alles durchgemacht. Amiga 500 lange.
Und du hast dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier Schule und dann mache ich Studium und hast aber immer noch parallel weitergetrieben, dieses, ich sag jetzt mal, das Security-Thema an sich. Und warst du damit aber schon professionell unterwegs während des Studiums, parallel dazu? Oder war das immer noch so ein Hobby-Ding einfach, wo du, ich sag jetzt mal, aus Spaß dir Sachen angeschaut hast, gelernt hast, vielleicht, Explodes genutzt hast oder so, oder war das dann auch schon professionell?
Nee, professionell ganz spät. Immer nur Interesse und Spaß.
Immer nur Interesse und Spaß.
Professionell, ich glaube, erst nach dem Studium. Noch nicht mal. Im Studium habe ich programmiert, aber da habe ich so einen Schrott programmiert. Da habe ich wirklich jeden Schrott programmiert, alles, was Geld gebracht hat, aber nicht. Ich habe auch anderen Mist gemacht. Ich habe auch Schuhe verkauft, Zeitungen ausgetragen.
Ja.
Ich habe Autos ausgeliefert. Ich habe jeden Mist mal gemacht. Aber genau, dann Hacking dann erst für Geld, erst spät. Ich muss aber sagen, ich hätte es auch gerne früher gemacht, aber früher hat einfach keiner dafür Geld ausgegeben. Also früher hat man für Security, da hat man sich McAfee Antivirus gekauft oder sowas und das war's.
Ja.
Oder es gab kostenlos in irgendeiner CD gab es ein McAfee Antivirus und das war's. Und keiner wollte ihn schon damals haben. Will man immer noch nicht haben. Ne?
Aber du bist so, dein Anstellungsmodell ist schon, also du bist Freiberufler, hast du vorhin erzählt, ne? Und du hast jetzt schon irgendwie auch so mittel- bis längerfristige Projekte oder bist du einer von diesen Bughuntern, die irgendwie für die Preisgelder, für das Entdecken von irgendwelchen Schwachstellen dann, was gibt's ja auch, ne, so diese Bounty Hunter so in dem Sinne, die dir dann, keine Ahnung, ein Preisgeld mal pro Jahr kassieren, weil sie irgendwo der Erste sind und dann kriegen sie 150.000 von Microsoft überwiesen, weil sie der Erste sind, der die Schwachstelle gefunden hat.
Ja, nee. Also habe ich mal probiert, ist nichts für mich.
Okay.
Und kann es sich eventuell rentieren für andere Länder, sage ich mal. Aber in Deutschland mit dem Preisniveau, was wir hier haben, oder Lohnniveau, schwierig. Mhm. Wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo in Indien bist, ja, die können das machen. Die kriegen dann vielleicht für einen Bug Bounty 5.000 im Monat. Das ist ein gutes Gehalt für die. Ja. Und die kriegen das, wenn die arbeiten gehen, kriegen die keine 5.000 im Monat.
Mm.
Wenn ich arbeiten gehe, kriege ich aber 5.000 im Monat oder mehr. Ja. Und die kriege ich garantiert, unabhängig vom Bug oder nicht. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn. Die meisten sind auch, viele sind, keine Ahnung, Türkei, Osteuropa, Asien. Nee, das nicht. Und ich bin Ich habe auch mal so kleine Gigs gemacht, klar, macht auch Spaß und so, aber bin irgendwie in langen Gigs dann meistens drin. Mhm. Wie war jetzt? Also jetzt bin ich das vierte Jahr, glaube ich. Da war ich, glaube ich, ungefähr 4 Jahre auch bei der Deutschen Bank. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre bei der EZB.
Was aber davor, was war dein erster Gig? Wie bist du dann in den professionellen Markt eingestiegen?
Bei Pavlo muss das immer alles ganz streng.
Ja,
so, du kannst nicht so springen. Bring den armen Jungen nicht so durcheinander. Du musst jetzt schön auf der Timeline bleiben.
Wir sind immer noch bei Hobby. Und dann hast du das Hobby. Und dann, wie ist es dann? Also, wie kommst du das jetzt denen auch
zu verkaufen? Das ist wie mit diesen Kabelbindern. Ne? Das ist ganz schlimm. So, du hast wie, irgendwie,
okay. Chronologisch, alles chronologisch.
Ich denke da auch immer an unsere Zuhörer.
Okay.
Wie, also, warum sollte man nicht einstellen?
War der im Studium auch schon so schön?
Wir hatten ja, glaube ich, nicht so viel zu tun, ne, im Studium.
Doch, ja, im Aber Studium muss ich sagen, ich habe...
Eher auf Partys haben wir immer geglaubt. So.
Ja, ich glaube, eher mehr. Im Studium habe ich, da habe ich schon immer Vollgas gegeben. Ich habe ja verkürzt im Studium. Und, genau. Ich habe immer 2 Semester gleichzeitig gemacht, erste, dritte, zweite, vierte und sowas. Krass. Da war nicht viel Zeit. Also ich
wusste, dass man eine Ausbildung verkürzen kann. Ich wusste nicht, dass man ein Studium verkürzen kann. Krass.
Ja.
Aber war das offiziell so ein Angebot von denen oder hast du das einfach gemacht, weil es ging?
Gar nicht. Ging auch manchmal gar nicht, weil manchmal hast du Klausuren zu selben Zeitpunkt gehabt und sowas. Ja. Also schwierige Geschichte. Okay. Ich war an der TU, ne? Weil die hatte einen guten Ruf, habe ich ja, glaube ich.
Genau.
Ich weiß nicht, ob sie noch hat, aber hatte. Und dann war ich da und habe irgendwie gedacht, keine Ahnung, wir haben als Programmiersprache, ist jetzt vielleicht ein bisschen fies. Wir haben Java gelernt. Ich habe gedacht, Java, na, ich weiß nicht. Und dann haben wir für Assembly haben wir MISP gelernt. Kennt ihr MISP, die Programmiersprache?
Ganz ich habe es schon gehört, aber noch nie.
Ja.
Es hat diese Woche erst jemand erwähnt mir gegenüber.
Okay, geil.
An der FH haben wir Intel Assembler gelernt. Als Vergleich. Oder wir haben als erste Programmiersprache C gelernt an der FH und später dann Java.
Ja.
Was haben wir noch gehabt? Also insgesamt habe ich gedacht, ich war dort ein paar Jahre und habe dann bis zum Vordiplom gemacht und habe mir, was dann nicht anerkannt wurde oder und habe mir die Kurse angeguckt, muss sagen, nee. Und habe mir später Karlsruhe angeguckt und habe gedacht, Karlsruhe hat ein richtig gutes Kursangebot. Und die FH Frankfurt hat ein gutes Kursangebot und Aachen hatte ein besseres Angebot. München hatte ein richtig gutes, Dresden und Darmstadt, das war so outdated, das war so furchtbar. Und da habe ich gesagt, nee, keine Lust. Ich hatte auch keine Lust zu pendeln, bin ich ausgezogen. Und dann sind, glaube ich, auch 2 Kollegen dann sind an die FH und haben gesagt, ja, es ist eigentlich chillig hier, ist ganz gut hier. Und dann bin ich rüber und habe gedacht, komm, am Ende ist auch egal, wo du herkommst.
Ja.
Da bin ich, glaube ich, bin nach 25 geworden und ich habe auch vorher viel Party gemacht und viel gearbeitet und mich nicht so ums Studium gekümmert. Und dann bin ich 25, habe gedacht, ich muss jetzt durchziehen. Und dann habe ich den 1. und 3. Semester gleichzeitig gemacht und 2. und 4. und so weiter. Es wurde auch einiges anerkannt. Also ich musste nicht alles machen, aber ich musste ein paar Sachen machen. Es wurde viel nicht anerkannt oder viel gab es nicht. Das war dann lost. Ja, und dann habe ich das Problem gehabt mit den Klausuren, weil dann hieß es dann, an dem und dem Tag ist die Klausur, keine Ahnung, Rechnernetze und Betriebssysteme. Da habe ich gedacht, toll. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn du fertig bist.
Aber jetzt sich einfach krank melden und dann in dem anderen Fach die Nachschreibeklausuren nehmen können?
Weiß nicht, zu risky. Ich wollte es am liebsten dann gleich haben. Und du darfst ja nicht rausgehen, wenn du fertig bist, weil sonst könntest du ja draußen warten, den Leuten einen Tipp geben, die aufs Klo gehen, ne?
Das war bei uns nicht so krass.
Also in Darmstadt war es auch so. Da wird aufgeschrieben, wann du rausgehst und wer rausgeht und Co., aber wenn du fertig bist, bleibst du sitzen bis die 4 Zeitstunden.
Nee, bei uns war es so, wenn der Erste abgegeben hat, durfte keiner mehr aufs Klo. Es war so.
Ist ja noch schlimmer.
Ja.
Okay, also bei uns war, du gibst ab und bleibst sitzen. Man kann auch jeder aufs Klo gehen. Und es dürfen auch nicht 2 aufs Klo, ne?
Ja gut, das ist klar. Ja.
Und dann habe ich, dann bin ich aber hin zu den Profs, habe gesagt, hier, die Klausur ist am selben Tag, ich will beide schreiben. Und die hat dann gesagt, ich gehe, aber ich gehe zum anderen Prof. Ihr könnt ja die Zeiten aufschreiben oder sowas, ne?
Ja.
Also es ist ja im selben Gebäude oder ist irgendwie
dann hast du dran. In den, du willst mich verarschen, oder? Dann hast du 45 Minuten eine 90-Minuten-Klausur geschrieben und dann in den zweiten 45 Minuten in dem anderen Kurs die andere 90 Minuten.
Die waren immer 4 Zeitstunden und dann 2 Zeitstunden und 2.
Ja, das macht's ja, also ist ja genauso krass.
Ja, aber ist egal. Ich bin,
Alter,
ich bin, keine Ahnung.
Und beide bestanden, oder was?
1-0.
Ich sag dir, wir haben Hose
jetzt, und was ist denn los hier?
Der ist da durchmarschiert.
Gottes Willen, danke, dass du uns beehrst mit deiner Anwesenheit hier in diesem.
Also, ich glaube, wir haben da Existenzprobleme gehabt.
Das muss ich,
Alter, krass.
Das
hast du mal deinen IQ messen lassen?
In der Schule hatten wir das damals mal. Hatte, glaube ich, jeder. Es gab einen Stufentest. Witzigerweise habe ich das Thema gehabt. Meine Tochter hat, die Lehrerin hat gemerkt, dass sie gut ist. Die wurde rausgezogen immer wieder. Uns haben sie nichts gesagt. Und
ja.
Anscheinend macht man diesen Test nicht an einem Tag, sondern an mehreren und zieht die Kinder raus und sagt ihr nicht, dass sie einen Test machen. Die
okay.
gibt ihr nur Aufgaben. Und dann machen die punktuell dann über mhm. keine Ahnung, über einen Zeitraum hinweg dann Tests. Und sie hat 148 und ist dann hochbegabt. Krass. Und ja, es gibt halt keine Förderung in Hessen, das bringt halt nichts.
Ja, ja.
Aber wir wissen es jetzt. ja, und ich hatte einen ähnlichen damals. Aber whatever.
Wie alt ist sie?
Jetzt 9.
Okay.
Und wo es rausgefunden wurde, war sie, glaube ich, 7. Ja, 7. Hat dann eine Klasse übersprungen, aber mehr geht nicht, sozial.
Mhm.
Und, also vom Fachlichen schon, aber sozial halt nicht. Du bist einfach
schwierig, ja.
Ich wollte nochmal Herr Rauch loben.
Ja.
Der wurde, glaube ich, schon zweimal gelobt.
Der wurde schon mehrmals gelobt in diesem Podcast.
Ja, der hat mir zum Beispiel, bei dem habe ich Rechnernetze geschrieben. Oder Rechner, ja, wie hieß das, Rechner? Mit,
C hat er gemacht.
Oder C.
Mit Grundlagen der Informatik hat er gemacht.
Hieß nee, das wurde mir anerkannt. Das hat auch Falkenberg, glaube ich, gemacht bei mir.
Assembler hat er auch gemacht, glaube ich.
Nee, das wurde auch anerkannt. Oder
Betriebssysteme hatten wir.
Das Betriebssysteme war die zweite Klausur. Ich habe bei der ersten habe ich auf jeden Fall beim Rauch geschrieben und war dann fertig. Und war dann irgendwie nach, keine Ahnung, 15 Minuten fertig. Ich dachte, ja, Rauch, ich bin fertig. Ich muss jetzt in die andere Klausur. Und dann hat er irgendwie drüber geguckt. Ja, ist okay. Und dann bin ich rüber und dann bin ich zu Betriebssysteme. Und da hat er mir, ich hab vergessen, wie der Prof hieß, da hat er mir einen Platz gelassen und er war der sein Tisch quasi.
Ja.
Und der war die erste Reihe und es gab in der Reihe nur einen Tisch und es war meiner und alle anderen hinter mir. Und da habe ich auch gedacht, oh, wie unangenehm.
Ja.
Da bin ich an allen vorbeigelaufen und sitze ganz vorne und damit er dann wahrscheinlich drauf guckt oder sowas, dass ich keinen Mist mache. Oder
bist
was
du auch verprügelt ich. Worden von deinen Kommilitonen eigentlich? Ja, aus Hass?
Ich bin noch ein bisschen größer. Also.
Pablo hat es oft versucht.
Der trainiert jetzt.
Genau deswegen.
Gelachen. Ich hab Alkohol mitgebracht, ich habe hier Bestechung.
Aber es ist voll unfair, oder? Weil, also eigentlich von dem, was du gerade erzählst, hättest du ja das Studium theoretisch in der halben Zeit schaffen können. Aber wenn du erstes und drittes und dann zweites und viertes gemacht hast, du kannst ja nicht fünftes und sechstes kannst du ja nicht parallel machen, weil die
nee, ich
nicht
dann,
zeitgleich stattfinden. Das heißt, du hast dann am Ende, was hast du, hast du dann die irgendwie
ich auch
die halbe Zeit Urlaub gemacht? Oder?
Ich habe gearbeitet, dann viel.
Und weil du kannst, also im fünften konntest du ja dann nur das fünfte machen wahrscheinlich dann, ne?
Nur das fünfte, genau.
Oder hast du schon mal das erste vom Master dann?
Nee, fünfte war, nee, Master war ich noch nicht sicher. Ich fand den Master in der FH fand ich wirklich überhaupt nicht gut. Also null Interesse gehabt.
Mhm.
HMS oder wie hieß der, glaube ich?
High Integrity System, also,
ja.
HMS.
Also den fand ich gar nicht gut. Also hat mir nicht gut gefallen. Dann habe ich im fünften habe ich viel gearbeitet und es war ein total lockeres Semester. Und im sechsten musste ich ja wieder Vollzeit dann arbeiten, um den Abschluss zu machen. War ich bei der Telekom.
Ah ja, lustig.
In Darmstadt wieder. War aber ganz cool. Also hat Spaß gemacht. Aber
in welchem Projekt, oder darfst du erzählen? Oder?
Konzerndatenschutz.
Konzerndatenschutz, okay.
Ja, dann schon. Also Abschlussarbeit war über Android, was noch nicht raus war.
Ja.
Google und Telekom haben ja gepartnert, waren ja in diesem Verbund von x Firmen, die das gemacht haben. War ganz cool, war dann Version 0 irgendwas. Ich habe kein Gerät bekommen, aber ich habe Code bekommen. total wild. Also war okay. Und dann wusste ich nach dem Bachelor noch nicht so recht, wie es weitergeht. Gerade das war die Zeit Diplom und Bachelor waren parallel da. Keiner wusste, was ist jetzt der Bachelor, was ist der Master. Der Master an der FH war Schrott. An anderen Unis war er teilweise noch nicht mal da und ich war mir nicht so sicher. Und dann habe ich mich auch beworben gleichzeitig und dann gab es eine Firma, Computer Center, ja, glaube ich, steht ja auch bei LinkedIn. Die haben dann ein Trainee-Programm gehabt für Security Consultant oder sowas.
Oh.
Und dann habe ich gedacht, okay, habe dann ein Assessment Center gemacht irgendwie.
Ja.
Und dann haben die mich genommen und habe ich gedacht,
als, ja, als Angestellter war das, ne?
Also da war ich, das war die einzige Zeit, wo ich Angestellter war, ja.
Und das war dann aber dein Einstieg sozusagen, da hast du dann gedacht, ey, dann das hat mich ja immer schon interessiert, ich mache das jetzt.
Dann war ich Security Consultant, ja. Und dann habe ich aber das Trainee-Programm gemacht und dann haben sie mir Cisco und Juniper und irgendwelche Hersteller-Dinger beigebracht und irgendwelche, es waren eigentlich nur Hersteller-Zertifizierungen, eigentlich bist du nur derjenige, der die Kisten, die sie auch verkaufen, beim Kunden dann anschließt und konfiguriert. Das war jetzt nicht so das, was ich machen wollte. War okay. Und dann kannst du irgendwie ein paar Firewall-Regeln setzen und das ist dann Security. Ist ja auch, ist irgendwie auch Security, aber war jetzt irgendwie nicht so meins. Und
okay, ja. Was du dir darunter vorgestellt hast, so für dich jetzt.
Ja, und dann habe ich auch mit meinem Chef ein bisschen Beef gehabt. Ich war eine Zeit lang unterwegs auf dem Projekt und Co. Und dann brauchte ich mal einen halben Tag frei, weil mein Perso abgelaufen war. Und das muss man ja persönlich hin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche einen halben Tag frei. Und dann hat er gesagt, kannst du ja Urlaub nehmen. Und ich habe gesagt, Chef, ich mache seit irgendwie, keine Ahnung wie viel, 50 Stunden die Woche.
Ja.
Das wird ja wohl mal drin sein. Nee, in deinem Vertrag steht, die Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten.
Okay.
Und ich sagte, okay.
Krass.
Dann habe ich mich krank gemeldet.
Das klingt, also von wegen, das klingt auch nicht legal.
Von wegen geben und nehmen, also da war eher nehmen und nicht geben. Also krass. Getraut.
Ja. Waren so andere Sachen auch. Ich habe damals, da hat glaube ich, wir hatten einen Vertrag, ganz komischen. Telefonieren war kostenlos, SMS haben Geld gekostet. Und dann hat aber, glaube ich, der eine Kollege mir eine SMS geschickt und ich habe ihm per SMS geantwortet. Dann habe ich im nächsten Monat meinen Chef angerufen und hat gesagt, ja Alex, letzten Monat, da ist jetzt eine Rechnung, du hast sind jetzt 13 Cent, da hast du eine SMS geschrieben. Was ist, was ist denn da passiert?
Nein, dein Ernst gerade?
Nein. Ich weiß es noch, das ist...
Ja, ja. Krass.
What the fuck?
17 Jahre her, 2009.
Was ist denn hier los, ey?
Ja, ich meine...
Du holst da mehrere tausend Euro für die Firma rein. Also die verkaufen dich ja für keine Ahnung...
13 Cent. Was ist deine Arbeitszeit wert?
Ach du Scheiße.
Also ich könnte dir nicht sagen, ob ich 13 Cent in meiner Hosentasche habe oder nicht. Ja, ich, keine Ahnung, ich habe das Rückgeld vom Rewe genommen. Ja.
Krass.
Genau, und dann, der war nicht boshaft, aber war auch so, ist ja auch eine gute Eigenschaft, wenn man dann irgendwie genau guckt und prüft.
Ja.
Aber war für mich nichts. Also da hat nicht funktioniert. Und dann habe ich aufgehört, dann war ich wieder Freiberufler, war vorher schon und ja. Und dann hatte ich diesen Security-Einstieg und dann habe ich eigentlich bei der Deutschen Bank das erste Mal so ein bisschen vom Netzwerk-Security in Richtung Application-Security. Ich bin eigentlich, die Leute von der Deutschen Börse, viele davon sind von der Deutschen Bank. Und im Grunde bin ich jetzt die letzten 10 Jahre mit denselben Leuten in derselben Bubble irgendwie unterwegs.
Okay, lustig. Also ist dann diese Bubble auch relativ klein, diese Security-Bubble in Frankfurt ist dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Doch,
also ich würde sagen, ja. Leider ja.
50 Leute oder sowas maximal.
Nein, vielleicht. So wenig nicht.
Okay.
Ein paar hundert schon.
Okay, aber.
Aber es sind halt, man kennt sich halt. Ich weiß, ja. Ist ja bei euch wahrscheinlich auch so.
Ja.
Also.
Ja, doch so ein paar Namen tauchen oft auf. Ich würde sagen, also es sind wahrscheinlich mehr als ein paar hundert so im Webbereich, aber so, ja, so. Die Koryphäen, klar, die kennt dann irgendwo jeder am Ende.
Okay, und...
Die Welt ist so klein.
Die Welt ist wirklich klein. Oder vielleicht auch die IT-Freiberufler-Welt in Frankfurt. Und dann auch nochmal jetzt Security und dann Focus Finance. Und dann, also ist ja wahrscheinlich dann immer noch ein bisschen kleiner.
Machst du hauptsächlich Finance oder was?
Ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Aber in Frankfurt ist es einfach... Da sind so... Haben wir gerade irgendwie... vorhin gehabt. In Frankfurt bist du dann irgendwie bei den Banken, weil es sind einfach die Hauptarbeitgeber hier und bei Security sind eben die Compliance-Vorgaben der Banken und die umgesetzt werden müssen, die sorgen dafür, dass sie große Teams haben und Budgets haben, dann landest du halt irgendwie dann dort und gerade Compliance-Vorgaben sind auch perfekt für Freelancer, weil die kleine Peaks haben, da kommt mal was, da braucht man ein bisschen mehr Leute und dann eher projektbezogen, aber nicht die Leute, die es dann dauerhaft machen. Und dann, ich habe es mir gar nicht ausgesucht, also Finance, ja, ich finde es spannend, aber es gab auch keine Alternative in Frankfurt.
Ja, okay. Ja, stimmt, ja, es gibt noch,
das heißt,
Check24 ja, und das war's. Ne?
Ja.
Das heißt aber dann, ist ja eigentlich auch geil, weil es gibt dann immer wieder neue Compliance-Richtlinien dann, EU-Verordnungen und so alle paar Jahre. Das heißt, dann es gibt ja eigentlich immer irgendwas dann zu tun. Es gibt ja immer irgendeine neue Regel,
ja,
die du bei irgendeiner Bank implementieren musst.
Also so wohl fühle ich mich da auch nicht, wenn keiner Bock drauf hat. Und du bist dann auch in irgendeinem Team, wo keiner Bock drauf hat. Ja, es ist schön, dass es da Arbeit gibt. Naja, es könnte auch besser sein. Also viele Compliance-Richtlinien sind okay und viele sind nicht okay, meiner Meinung nach. Also wäre jetzt, glaube ich, ein Exkurs, aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich nachvollziehen kann, die machen total Sinn. Die sind absolut okay und ein paar andere Sachen machen halt überhaupt gar keinen Sinn. Eins, was ich mal umgesetzt habe, das ist vielleicht für euch nachvollziehbar. Wenn jemand eine Änderung macht auf dem System, dann muss nachvollziehbar sein, wer das gemacht hat, warum und welches Ticket.
Nachvollziehbar, ja.
Ist logisch und hat aber manchmal das Problem, dass du vielleicht auf einem System drauf bist und da bist du einfach nur Admin oder Root. Und die Änderung hat dann Admin gemacht.
Ja.
Das heißt, man muss irgendwie zurücktracken können, jetzt hat die Admin diese Datei geändert oder überhaupt, dass die Datei geändert wurde. Die Logik muss dann gebaut werden und da muss dann drinstehen, wer war denn dieser Admin jetzt in dem Moment? Ja. Oder es kennt halt nur einer das Admin-Kennwort, aber das macht ja natürlich keiner. Aber irgendwie muss dann einer wissen, ja hier, damals, das war jetzt Pavlos, der auf dem System das gemacht hat. Und das muss dann irgendwo stehen, das ist irgendwo sinnvoll. Also gerade bei Änderungen, wenn man irgendwie keinen Insider haben will oder wenn irgendwas kaputt geht, braucht man auch einen Schuldigen. Ne? Das ist okay und das kann man implementieren mit ein paar Systemen, mit Jump-Hosts, ne? Kennt ihr vielleicht.
Ja.
Und dann gehst du dann darüber. Also Pavlos geht dann zum Jump-Host, der Jump-Host geht dann als Admin zum System. Und dann wird dann da gelockt. Und du bist kein Admin auf dem Jump-Host, deswegen kannst du das nicht verändern.
Ja.
Das ist okay. Und die
Ich hatte einen Kunden, der hat grundsätzlich nur sozusagen Personal User ausgeteilt. Da war auch so eine Jump-Host-Lösung in place, aber du hast, wenn du was als Root machen wolltest, dann musstest du erstmal sozusagen temporären Root-Zugriff beantragen. Das hat dann erstmal irgendwie schon 4-5 Tage gedauert, bis sich jemand, der die Freigaberechte hatte, das auch angeguckt hat, den Antrag genehmigt hat. Dann ist es an die Linux-Admins gegangen, dann haben die das umgesetzt. Und ich hab wirklich Fälle erlebt, da hast du sozusagen, ne, du bist dann, keine Ahnung, vielleicht nicht 5 Tage die Woche gebucht, sondern 2 Tage die Woche oder so. Und dann dieser ganze Antragsprozess so. Und bis du das dann da warst wieder und Zeit hattest, dich um das Problem zu kümmern, dann war so dein temporäre Root-Berechtigung schon wieder abgelaufen. So, du konntest es gerade neu beantragen. Anstrengend, was manche da machen. Richtig anstrengend.
Ja, die Prozesse dahinter, ja. Also gerade die Konzerne. Ja. Wie viele Zuhörer habt ihr eigentlich?
Es schwankt jetzt, last I checked, 300, glaube ich.
Ja. Gute Zahl.
Ja, kann man jetzt auch nichts von kaufen, aber ja.
Je öfter Gregor hier ist, desto mehr Hörer
kriegen wir. Ja, ist voll krass, ist voll lustig. Also Gregor bringt immer so richtig, richtig so das Publikum mit irgendwie. Das
ist richtig. Beide Gregor-Folgen sind mit Abstand die besten, die wir haben.
Richtiger Driver. Also,
gutes Netzwerk, der Junge.
Vielleicht machen wir einfach nur noch Gregor und die anderen oder so. Wir nennen das immer so in unserem Podcast. Okay. Aber gut, ja, Shoutout an Gregor. Und
warte, sorry, noch mal kurz zu deiner Root-Story zurück. Also das war die unsinnige Compliance-Richtlinie für dich oder das war ein Beispiel für eine sinnvolle oder war die Geschichte noch gar nicht fertig?
Nee.
Dich unterbrochen jetzt frecherweise.
Nee, passt ja. Das ist eine, die kann ich nachvollziehen, die sinnvoll, finde ich.
Ja.
Die ist schon absolut okay. Stell dir vor, irgendwas passiert und du gehst auf ein System und da steht dann irgendwie keine Admin hat das geändert.
Ja,
und du hast große Firma, du hast 100 Admins.
Ja.
Toll. Wie machen wir es jetzt besser? Na, wie sorgen wir dafür, dass es nicht wieder passiert? Oder es sind, keine Ahnung, 100 Millionen verloren gegangen. Und jetzt? Wie erklären wir Versicherung, was passiert ist?
Ja.
Und die Versicherung wird ja vielleicht noch sagen, ja, okay, euer Pech zahlen wir aber nicht, weil für so einen Schrott, ja, kann ja auch mutwillig gewesen sein oder whatever.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Und die negativen, müsst ihr jetzt mal überlegen. Es gibt schon... Also negativ ist ein bisschen schwieriger, die verdränge ich vielleicht. es gibt auch manchmal richtig, es gibt auch so richtig unsinnige, die sind ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Vielleicht ist das ganze Compliance-Game auch so ein Lobby-Game. So eine Arbeits-, so, wir machen es mal ein bisschen.
Ich hau mal eine Story von einem meiner Kunden raus und du sagst mir mal, was du daraus hältst, dass du aus Security-Sicht davon hältst. Also ich war relativ lange bei dem im Einsatz und habe so viel so Entwicklung über Zeit mitbekommen. Und als ich da angefangen habe, Da waren die so Firewall-mäßig noch nicht so krass drauf. Und die haben dann irgendwann beschlossen, dass jetzt mal, Netzzuziehung haben sie das genannt. Also per Default machen wir jetzt erstmal alle Verbindungen dicht. So, und wenn du irgendwas, wenn irgendeine Maschine mit irgendeiner Maschine kommunizieren will, dann musst du das explizit beantragen und dann muss es freigeschaltet werden. Mit dem Ergebnis, dass manche von den Entwicklern halt da sitzen und da ist dann noch so ein furchtbares jahrzehntealtes IBM-System im Einsatz, über das du die Scheiße halt beantragen kannst. Manche Entwickler sitzen halt tagelang da, nur sozusagen, um die Anträge zu stellen für die Freischaltung, die sie brauchen. Ende der Geschichte.
Das ist dieser eine Moment. Ich hab alle eure Podcast-Folgen gehört, heute die letzte, ja.
Du bist, glaube ich, der erste Gast, der das gemacht hat.
Ich habe mich vorbereitet.
Danke.
Ich habe ja gesagt, eine 1,5-fache Geschwindigkeit. Und
alle gestern mehr. Gehört oder wirklich so über die?
Nee, ich habe, wo die ersten rauskamen, habe ich schon mal.
Hast du das gemacht wie im Studium? Folge 1 und 3 parallel gehört?
Also schon, ich habe schon manchmal Bursts gehabt, wo ich dann 4 Folgen am Tag gehört habe und dann auch mal 4 Wochen gar nicht und so.
Okay, wow.
Wir hatten ja, ich glaube, als wir hatten gesprochen, da war ich vor einem Monat oder so.
Ja.
Da war ich, glaube ich, ein paar Monate hinterher.
Ja.
Also jetzt in einem Monat, vielleicht 3 Monate hinterher oder so. Ja, und whatever. Also ich muss sagen, das ist für mich Normalität.
Das ist für dich Normalität, okay.
Ja.
So, also
ja.
Sind die nicht paranoid da an dem Projekt?
Nein, das ist erstens Vorgabe und zweitens, okay, ist es, glaube ich, Best Practice und wirklich auch ein nachvollziehbarer Standard. Und dass man das in Frage stellt, finde ich aber komisch, ja.
Also was heißt in Frage gestellt? Ist halt jahrelang, also sie haben es halt jetzt dann so nachgezogen.
Aber wenn du irgendwo hinkommst, natürlich kann dein Rechner nicht mehr im Internet sprechen, weil es gibt keinen Bedarf dafür.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also meine Rechner sind jetzt auch, das sind jetzt keine Entwicklerrechner.
Ja.
Da ist jetzt Application Whitelisting drauf. Du kannst nichts runterladen und ausführen.
Ja.
Auf deinem Rechner, das ist gesperrt. Selbst wenn du es irgendwie hinbekommst, USB-Sticks gesperrt und so weiter, aber wenn du irgendwas da drauf bekommst, es geht nicht. Es gibt Dinge, die sind erlaubt von der IT, Office, keine Ahnung, mit was du arbeitest, und that's it.
Das ist doch eine andere Welt auf jeden Fall.
Das ist ja nicht böse gemeint, aber so ein bisschen wie die Regeln im Straßenverkehr. Da sind halt ein paar Sachen nicht erlaubt und das funktioniert schon. Also die Prozesse, wenn die gut sind, dann kannst du auch schnell was freischalten. Und meistens ist es ja auch so, dass es nicht alles verboten ist.
Ja, gut, sind sie in dem Fall nicht gewesen. Das ist wahrscheinlich das, was uns dann am Ende so auf die Nerven gegangen ist. Aber also ich habe schon gerne Internet beim Entwickeln, dass ich mal was googeln kann.
Also
vielleicht ein Spleen von mir, aber
ja. Total crazy, ey.
Also Internet haben wir auch wirklich, haben ja die meisten, das sind nur ein teilweise Sperren drin. Zum Beispiel haben viele Firmen haben zum Beispiel Gmail oder E-Mail-Anbieter gesperrt oder Dropbox oder GitHub ist dann teilweise so gesperrt, dass du dann runterladen kannst, aber nicht hochladen darfst. Und die haben Angst, dass du ihr eigener Code dann irgendwie dann dort landet.
Ja, okay. Da die Entwicklermaschinen da sind tatsächlich komplett vom Internet abgekapselt.
Also kenne ich jetzt eher aus dem behördlichen Umfeld. Da habe ich dann auch eine Pentest-Maschine gehabt, du musst einen Pentest machen und oft ist es so, du findest dann vielleicht was und dann würdest du gerne was googeln, dann kann ich es ja noch auf dem Handy googeln. Und dann findest du was und denkst dir, genau, dieses Skript, das brauche ich jetzt.
Mhm.
Aber du kannst theoretisch
abtippen.
Also ich musste damals, das ist totaler Bullshit. Ich sage jetzt nicht, welcher Kunde, weil, ne? Negativ nicht, ja, die guten nenne ich, aber die. Du hättest im Vorhinein, vor dem Test, nennen müssen, welche Tools du einsetzen willst, die werden dann genehmigt und auf dein System draufgeladen und dann beginnt der Test. Aber dass du testest und was siehst, vielleicht beim Entwickeln, du hast vielleicht eine Frage, brauchst eine Library oder sowas, siehst dann, ja, ich würde das jetzt gerne haben, geht nicht mehr. Das ist dann zu spät. Und das sind dann unsinnige Regeln. Also das ist dann.
Das wäre dann der nächste Test. Also das heißt, beim nächsten Test müsstest du dann das Tool, also nee, nur einfach jetzt vom Prozessor, damit ich es verstehe. Das heißt, wie hast du das dann gemacht? Also,
ja,
okay, ich höre jetzt auf zu testen, ich mache jetzt einen neuen Test.
Nö, ich habe dann geschrieben, da könnte was gewesen sein, aber ich konnte es nicht verifizieren. Ja.
Okay.
That's it. Und das war okay für die. Weil die kennen ihren Prozess oder die wissen, dass es so ist und that's it.
Okay.
Das ist total sinnlos.
Ich finde es so spannend, wenn du sagst, ja, ich habe dann jetzt da was gesehen. Vielleicht kannst du es mal mitnehmen in so einen wie man so eine Lücke findet. Also wo hast du das jetzt gesehen und wie hast du das jetzt gesehen und also so ganz grob, was macht man dann da, damit du dann über, das ist jetzt so, keine Ahnung, ich laufe auf der Straße und da ist so ein Loch und dann sehe ich jetzt so, okay, da ist jetzt ein Loch und das hast du ja dann auch irgendwie gesehen in der Leitung oder über die Application, sie haben zu viel Permissions gehabt oder sonst was, also wie siehst du dann so ein Loch?
Ja, das sind verschiedene, die du genannt hast. Du hast jetzt gesagt, zu viel Permissions, das ist dann irgendwie Insider-Threat und Co., aber den meisten Leuten erkläre ich dann, im Grunde bin ich wie ein Einbrecher und dann sehe ich dann ein Gebäude und dann sehe ich dann eventuell, ja, weiß nicht, da ist jetzt vielleicht ein Zaun drumherum, aber da, die Ecke, da ist der Zaun ein bisschen tiefer oder hat kein Stacheldraht dran, da kannst du dann drüber oder da hinten steht eine Tür offen oder so, dann kannst du aufs Gelände, die Tür steht offen, da ist ein Fenster offen gekippt oder so. Sowas und dann bist du zum Safe und der Safe oder whatever. Das ist dann, was ich mache. Nur eine Applikation. Weiß nicht, so wie ihr. Letzte Folge, die ich gehört habe, habt ihr irgendwie über API-Keys, Environment und so weiter gesprochen.
Ja.
Viele Entwickler pushen die versehentlich mal auf GitHub.
Ups. Hupsi.
Ja,
da gibt's ja, dann. Und rewriten dann nicht die History vor allem, ne? Wenn sie es gemerkt haben.
Genau, die löschen die dann von GitHub runter, aber es ist in der History
noch drin. Das bringt ja gar nichts.
Das ist so gut. Oder haben dann irgendwie Private Key gepusht oder sowas. Also irgendwie ihre Credentials verloren. Oder haben dann irgendwie, keine Ahnung, SQL Injection kennt ihr ja vielleicht von Login Pages ja. Oder sowas. Haben dann keine Prepared Statements oder whatever genommen.
Ja.
Oder haben, keine Ahnung, Cross-Site-Scripting, wobei das machen die Frameworks inzwischen. Template Injections ist jetzt eher, es ist und also komplette Breite.
Das war so lustig, ne? Letzte Folge, ich weiß nicht, ob das die ist, auf die du dich beziehst, aber beim Schneiden der letzten Folge, also Vibe Coding Teil 2, Pavlo sagt noch so, in der Folge den Satz, so, das ist die Env-Datei, da darf ich jetzt nicht draufklicken. 2 Sekunden später, Klick, Env-Datei. Und ich schwöre euch, diese scheiß Env-Datei war über 40 Minuten offen.
Echt?
In der Folge. Ich musste die kompletten 40 Minuten musste ich blurren, damit er nicht den API-Key von unserem, was war das, Molly-Payment-Dienstleister
ja,
auf YouTube rausblasen.
Warum habt ihr den nicht revoked und neuen gemacht?
Ja. Haben wir eh, ja, stimmt, ja. War eigentlich dumm. Ne? Eigentlich hätte ich mir die Arbeit nicht machen
müssen. 2 Tricks. Also Payments, ja, genau, das war die Folge, ja. Payment habe ich auch gemacht, Stripe, für die Konferenz.
Ja.
Molly.
Kommen wir gleich nochmal, Konferenz.
Also fand ich, ja, PayOne zum Beispiel, habe ich für die genannt wurden, für die habe ich auch mal gearbeitet. War eine spannende Folge, genau. Das sind dann so Dinge, seien es jetzt Variable oder irgendwie schlecht gecodete Eingabefelder, irgendwas vergessen. Es gibt auch Physical.
Also hast du so einen Standardkatalog an Dingen, wo du sagst, das geht oft schief, die prüfe ich einfach mal ab? Oder guckst du dir erst an, was sind da für Technologien, für Versionen im Einsatz, kriege ich raus irgendwie, ob es dann bekannte Schwachstellen gibt oder?
Enumeration erstmal, ja. Also meistens, versuch mal wie ein Einbrecher zu denken, das ist meistens einfacher, glaube ich, oder für die meisten Menschen nachvollziehbar. Du siehst also ein Gebäude, eine Villa oder sowas, da willst du einbrechen, keine Ahnung, in Bad Homburg. Da guckst du ja auch erstmal.
Ja, gut, klar, aber ein Haus kann ich mir angucken. Eine Software kann ich mir in dem Sinne nicht so. Also, kann ich mir auch angucken.
Doch, doch.
Aber es ist nicht so. Also, für einen normalen Menschen erstmal nicht so nachvollziehbar, wie gucke ich mir denn eine Software an, würde ich sagen, oder?
Ja, doch. Es gibt auch
Tools. Klar, du hast deine Mittel dafür, so, aber.
Es gibt Tools, die helfen. Natürlich siehst du auch viel manuell. Dann kommt auch auf die Software drauf an. Ich habe jetzt Web gesagt, aber es kann ja auch irgendwie eine Software fürs Handy sein oder für einen Rechner. Mhm. Kann auch ein Betriebssystem sein oder so. Manchmal. Es gibt auch die Aufträge, dass eine Firma sagt, das ist der neue Mitarbeiter-Laptop mit dem neuen Windows, der ist so und so eingestellt, der wird jetzt in 3 Monaten ausgerollt an unsere 5000 Mitarbeiter. Guck mal drüber, bevor wir den ausrollen, nicht, dass wir da was vergessen haben. Eine N-Variable.
Okay.
Oder Ansible-Skript oder sowas. Ja. Also es gibt verschiedene. Und ein Haus, genau, das guckst du dir an und genauso kannst du dir eine Webseite angucken. Und siehst dann, weiß nicht, wenn jetzt ein bekanntes Framework, jetzt Vue oder React oder whatever drauf ist, dann weiß ich schon, ja, so Cross-Site-Scripting, da brauche ich jetzt nicht so viel gucken. Aber dann gucke ich da nach Template-Injection und sowas. Mhm. Oder wenn es dann, weiß nicht, wenn du Google Login nutzt oder so, dann denke ich mir, ja gut, Login brauche ich jetzt nicht so genau gucken, weil nutzt jetzt Google, ja, ist jetzt irgendwie ein externer. Würdest du einen eigenen selbstgeschriebenen haben, dann würde ich genauer gucken.
Mhm.
Ah, okay. Spannend. Okay. Ja. Und hast du dann, ja, wie du auch schon jetzt gefragt hast, Sebastian, hast du dann wie so ein, ja, Werkzeugkasten, da hast du deine Tools, da sagst du, okay, ja, das ist mein Portsniffer, der guckt mal, dass die ganzen, welche Ports auf sind, und dann gehe ich dann da rein und so. Und das ist irgendwie mein, keine Ahnung, mein Tool, was mir das Netzwerk dann aufdeckt, ne, damit ich weiß, welche Maschinen da so rumschwirren im Netz und ja. Oder darfst, also willst du das sagen oder nicht? Oder keine Ahnung.
Nee, kann man sagen. Also ich habe meine Tools. Die Tools sind auch, fast alle sind kostenlos.
Ja.
Es gibt wirklich ganz wenige, die kosten was und lohnen sich auch. Aber die meisten sind kostenlos und du musst halt wissen, was du machst. Die Tools, die helfen schon, es geht nicht ohne. Also wie der Dietrich oder beim Schlossknacken, es geht nicht ohne. Aber du musst halt wissen, wie man ihn benutzt.
Wie man ihn benutzt, ja.
Also wenn ich dir einen Dietrich gebe und ein Schloss, dann wird es wahrscheinlich,
ja.
Vielleicht kriegst du es irgendwann hin, aber wird einen Moment dauern.
Okay.
Lockpicking ist witzigerweise machen viele aus Spaß in der Security.
Was ist Lockpicking?
Achso, Schlösserknacken.
Ja, aber jetzt vor die Zukunft.
Okay.
Ja.
Also auch, weil so Serverschränke sind ja meistens nur mit einem kleinen Schloss gesichert und dann gehst du hin. Und meistens ist der Server dann zum Beispiel nicht gesichert. Dann nimmst du eine Platte raus und es ist ein RAID-Verbund oder sowas.
Geil.
Dann nimmst du eine Platte raus und kannst dir zu Hause angucken.
Ja.
Geil.
Hast du auch schon
so Fälle? Ja, manchmal sind die Dinge so naheliegend. Ne?
Hast du auch schon so Fälle, wo du sagst, hey, also da hat dir jemand gesagt, ey, guck mal, versuch mal an unsere Server zu kommen. Und dann bist du halt einfach quasi nicht über das Netzwerk an die Server gegangen, sondern bist in den Serverraum gegangen, weil er halt nicht gesichert war. Und eigentlich hättest du gar nicht Zugriff drauf haben dürfen. Also
ich nicht, weil ich mich gewehrt habe, aber ich war im Call von der BaFin und ich glaube BaFin war das. Es gibt Tiber Red Teams. Die hat die EZB irgendwann mal, hat mal ein Framework erschaffen und jedes Land innerhalb der EZB, also zum Beispiel in Deutschland, da ist es dann die Bundesbank, die führt das in regionales Regelwerk. Das hat die BaFin gemacht und die steuert dann, was dann für Red Teams gemacht werden. Red Teams sind dann simulierte Angriffe auf die Banken und die haben dann irgendwann im Call gesagt, sie würden gerne mehr physikalische Angriffe sehen.
Ja.
Zum Beispiel hat er, glaube ich, gesagt im Call, jemand, der dann mit einer Leiter oder so ins Rechenzentrum steigt und an den Server geht und die Festplatten klaut oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ich sehe mich jetzt nicht mit einer Leiter.
Ja, vor allem, wie erklärst du das der Polizei, die dann gerufen wird? So, ja, ich bin der Pentester, sorry.
Genau, das war einer meiner...
Ja, das kann schon sein, aber kommen Sie erstmal mit. So.
Das war eines der ersten Bilder, das ich im Kopf hatte. In den USA ist das passiert. Und da kommen die Cops und... Ich hätte in den USA, da wird ja schnell geschossen. Ich hatte einfach Schiss, dass mir da einer
oder aus dem Mund kommt. Oder? Ganz ehrlich, es gibt ja auch Rechenzentren, die werden dann irgendwie innerhalb von Sekundenbruchteilen irgendwie mit irgendwelchen Gasen geflutet oder so. Ja, das also ganz ehrlich, da hätte ich schon auch, das kann ich nachvollziehen.
Ich glaube Argon und Halon, aber die gibt es nur noch in Altanlagen.
Ja gut, aber trotzdem, wer weiß, was du da triggerst, wenn du da reingehst und triggerst irgendwie einen Feuerschutzalarm oder so und dann erstickst du im Löschschaum oder so, hey, gar keinen Bock.
Ja, genau. Also, habe ich nicht gehabt. Ich hab ein cooles gehabt, aber kann ich noch nicht sagen, ist noch ein bisschen zu früh. Aber das war jetzt nicht computertechnisch, sondern anderes Level. Das hat riesen Spaß gemacht, weil es mal was Neues war. Das war echt ganz cool. Ansonsten, ich habe öfter mal, dass ich ein Device, Rogue Device nennt man das dann. Die Leute, die Zugriff aufs Firmengelände haben, die bringen dann beispielsweise ein Raspberry Pi mit oder sowas, so einen kleinen Minicomputer und schmeißen ihn in eine Ecke und er ist dann im Netzwerk, im Firmennetzwerk.
Ja, okay.
Das ist ein häufiger Test. Und sei es auch nur, dass er nicht im Netzwerk ist, sondern einen Access Point aufmacht und da hat er einen Starbucks WLAN und du connectest dich und dann snifft er damit oder so.
Genau, okay.
Also sowas gibt es relativ häufig. Auch immer mal wieder so ein Wi-Fi-Test oder so.
Was waren so, also jetzt, wenn wir schon ein bisschen so beim Nähkästchen sind, du musst ja keine Kundennamen nennen oder guckst einfach, dass du nicht da irgendwie was jetzt zu viel erzählst. Aber was waren so 1, 2, 3, wo du sagst, oh, das war so eine richtig geile Sache, wie jetzt auch hier, ich habe einen Raspberry Pi irgendwo hingestellt, habe den Hotspot angemacht und habe irgendwie das Ding einen Monat lang laufen lassen und dann hatte ich hier die ganzen Zugangsdaten von den Mitarbeitern oder keine Ahnung was, weiß ich. Oder die Pins oder irgendwie sowas, weil die dann...
Es gibt schon ganz geile Sachen, die sind aber, wenn du irgendwo Domain- oder Enterprise-Admin von so einer großen Firma wirst, das ist keine coole Sache, aber schwer nachzuvollziehen. Was leichter nachzuvollziehen war, wo ich bei der Deutschen Bank war, ist ungefähr 10 Jahre her, deswegen kann ich sagen, neun Jahre her. Da sollte ich mir die Geldautomaten angucken, weil es eine Zeit lang gab es so einen Angriff. Angefangen hat es damit, da ist ein Video aufgetaucht im Internet. Die normalen Angreifer, die gehen ja jetzt auch teilweise noch an so einen Geldautomaten und sprengen ihn und klauen das Geld. Ne? Das ist, kennt ja jeder.
Ja, ganz normal. Also ganz das war so oft schon gemacht. Also,
ihr seid ja Frankfurter, ne?
Ja. Deswegen, da gab es doch so eine Serie hier, das war so gar nicht so lange her, oder dass hier so im ganzen im Rhein-Main-Gebiet so eine Bande umgegangen ist und so in jedem dritten Taunus-Kaff auf einmal
wurden
die Automaten weggesprengt.
Genau, die machen es ja meistens nicht irgendwie am Hauptbahnhof oder hier. Ne? Die gehen dann irgendwo nach Karben und sprengen da einen Geldautomaten und klauen das Geld. Oder reißen den Automaten aus der Wand und nehmen ihn mit oder was weiß ich was. Ne? Gab es ja mal, oder geht jetzt schon so 15 Jahre oder sowas. Und dann ist aber was anderes passiert, vor ungefähr 10 Jahren. Da war auf den Kameras zu sehen, da gehen zwei Leute rein, gehen zum Geldautomaten und reißen die Plastikabdeckung ab und holen den Computer raus und gucken sich den Computer an, machen Fotos und nehmen die Festplatte mit und hauen ab.
Mhm.
Dann das Geld haben die in Ruhe gelassen. Die waren wegen dem Computer da, vom Geldautomaten.
Okay, um den auszulesen?
Hm. Ja, genau. Und da war dann, in Südamerika hat es, glaube ich, angefangen, oder es gab schon Berichte aus Südamerika, die sind hin und haben mit einem USB-Stick sind die an den Computer vom Geldautomaten und haben dem Geldautomaten gesagt, spuck das Geld aus.
Das ist nicht dein Ernst?
Das war schon, keine Ahnung, über 10 Jahre her oder so.
Kann ich das gut finden? Ja, also ich finde es halt interessant gut, so jetzt nicht so geil.
Das Problem war mit dem...
Warum arbeitest du noch, wenn du sowas kannst?
Mit den Geldautomaten ist das Problem, die sind gesichert mit Farbkassetten. Also wenn du die sprengst, ist eigentlich das Geld auch, ich weiß nicht wie viel, oder drei Viertel davon kannst du vergessen. Das ist irgendwie, da ist Farbe drauf, die geht auch nicht ab oder so. Und dann hast du dann halt ein bisschen Kohle, anscheinend reicht's für die, was weiß ich, du brauchst ja auch nur eine 10 Euro Gasflasche, um den zu sprengen.
Ja.
Ne? Ihr wisst, wie es geht.
Nee.
Gute Frankfurter.
Geil.
Gut, dann müssen wir es auch nicht weiter teilen.
Also vom Thema Farbkassetten habe ich schon mal gehört, dass jetzt eine 10 Euro Gasflasche reicht, wusste ich nicht, aber spannend. Ja. Man scheint sich da intensiver mit auseinandergesetzt zu haben.
Ich glaube, ich wohne im falschen Viertel. Ihr seid wirklich Frankfurter, ja?
Ja, aber nee, ich habe da jetzt nicht so mit so Banken.
Okay.
Aber da lass mal ganz kurz nochmal, da müsst ihr einfach checken. Das heißt, wir haben jetzt schon den Kunden ja schon erwähnt. Deutsche Bank hat dann auch dann, wie du sagst, in Südamerika gesehen, ey, guck mal, die zapfen jetzt die USBs, also die rechnen über USB-Sticks an und was war dann deine Aufgabe?
Zu gucken, ob das auch gehen würde bei den Geldautomaten der Deutschen Bank.
Okay. Weil
jede Bank hat ja irgendwie ihre eigene Konfiguration und eigene Geldautomaten. Sieht man ja als Kunde auch. Das sind ja verschiedene Geldautomaten, das ist ein bisschen wie Automarken.
Ja.
Jeder ist ein bisschen anders und die Deutsche Bank hat irgendwie eine Präferenz auf den deutschen Geldautomaten. Südamerika waren, glaube ich, chinesische Anbieter oder so. Und da habe ich schon im Internet gelesen, die waren furchtbar. Und die Deutschen waren schon ein bisschen besser, kann man so sagen. Also wirklich gut, sehr gut. Und dann habe ich dann Zugriff bekommen, durfte mir die mal angucken. Wir haben das nachgespielt.
Hast du dann einen im Büro gehabt oder was?
Die haben einen Test. Die haben Testautomaten, ja, ich will jetzt nicht noch mehr sagen, aber die haben Testautomaten, ja. Und dann haben wir nachgespielt, dass ich ein Image von der Festplatte bekomme.
Okay.
Jemand wäre quasi in die Filiale und hätte die Festplatte mitgenommen.
Okay.
Was kann er mit den Informationen machen? Und dann habe ich, da war da Software drauf, und da habe ich die reversed, also irgendwie versucht, aus der Binary rauszufinden, was sie da macht. Ja, und im Endeffekt habe ich es dann geschafft, dass ich dann die Software so abgeändert habe, die hat noch mehrere Checks und Co., aber du hättest dann quasi sagen können, wenn die Karte kommt, mit der und der Nummer, spuckst du das Geld aus. Und das wird auch nicht gelockt und nichts, das ist ganz cool.
Geil, und wie kriegst du dein verändertes Image drauf auf den Automaten?
Das wäre dann wieder mit, also da ist dann das Plastik, das musst du dann abmachen. Und
du musst dann den PC wieder mitbringen, den du manipuliert hast, und musst den wieder einbauen.
USB-Stick.
USB-Stick?
Ja.
Krass, wo ist der USB-Port an so einem Geldautomaten?
Das kommt auf die Automaten drauf an, aber es war auch auf den Videos, also die Angreifer, die wussten das dann, die haben einmal die Abdeckung abgerissen und hatten dann mit Fotos und Co.
Ja.
Und die kommen dann mit so einer Akkuschrauber, und das ist so Plastik, das ist irgendwie so 2 mm Plastik oder sowas, machen ein Loch rein, nur gerade so groß, dass der USB-Stick durchpasst.
Ist nicht dein Ernst?
Ah, die wussten ganz
warum
genau.
Warum ist das nicht aus Stahl so?
Yes. Also wir waren damals auch, ganz cool im Review. Das sind halt ganz alte Automaten.
Okay.
Ganz alte Computer, deswegen sind ja auch nicht verschlüsselt, die Festplatten. Oder damals, inzwischen sind die, ne? Damals ist ja 10 Jahre her. Da waren die nicht verschlüsselt. Und da haben die gesagt, ja, das können die Rechner nicht, haben keine Power dafür. Und dann habe ich gesagt, aber ihr könnt die doch mal austauschen. Dann hieß es, nee, das ist jetzt nicht der einfachste Rechner der Welt, der ist nicht günstig. überall muss einer hinfahren, Techniker das Ding ausbauen, neuen einbauen, testen. Keine Ahnung, was kostet so und so viel. Die Versicherung covert alles und die kostet uns weniger. Da habe ich gedacht, okay, krass. Kann ich nachvollziehen. Ja, also irgendwie, ja, ist eine logische, logische also ein Aussage.
Auch, ja, klar. Okay, das heißt, du hast es geschafft, sozusagen das nachzustellen. Die Konsequenz daraus war gar nichts, weil zu teuer, um das Ding auszutauschen.
Naja, die Versicherung covert es, ja, die Versicherung. Aber es war ein geiles Gefühl, als ich meine Karte da reingetan habe und auf einmal fängt er los zu rattern.
Und dann kam die Scheine. Hast quasi dann auf deine Karte gemappt und dann hast gesagt, okay,
wenn auf eine Testkarte,
ja, auf einen
Testautomat und Testgeld. Ja.
Okay, diese Folge heißt auf jeden Fall Geldautomaten knacken mit Alex.
Ja, geil.
Richtig cool.
Also das war schon, das hat echt Spaß gemacht. Ja, genau. Also das sind die cooleren Sachen. Es gibt auch andere coole Sachen, aber ich glaube, viel kann ich leider nicht sagen. Oder nicht erzählen.
Das ist ja schon, also das ist ja schon,
das reicht schon,
also das ist schon mega spannend. Und,
ja, also es war, im Grunde guckt man sich alles an, im Red Teaming. Da kann man vielleicht hingehen und sagen, hier, die großen Firmen haben ja Telekommunikationssysteme und haben dann irgendwie eine eigene Telefonanlage, immer seltener. Aber da könnte man mehr reingucken oder Videokonferenzsysteme. Ja. Wie gesagt, so ein Minicomputer droppen.
Und vielleicht einfach so als Security-Tipp oder sowas. Was hältst du jetzt von diesen offenen WLANs im Starbucks und sonst wo oder in einem Hotel?
Da hat sich auch viel geändert. Okay. Also früher war es ein Joke, das war so lustig. Ich bin in die WLANs rein, hab dann gesnifft und es war, was du da gesehen hast, das war eine Katastrophe. Du hast jeder, der irgendwo ihre E-Mails abgerufen hat, Apple war, glaube ich, weiß nicht wie lange, Apple Mail hat, glaube ich, jedes Zertifikat akzeptiert und im Plaintext dann Username und Passwort und alle E-Mails dann durchgejagt. Das war, die Nutzer haben gar nichts gemerkt. Das war krass. Ja, aber inzwischen kannst du selber mal gucken. Also inzwischen ist es ziemlich gut geworden. Du musst schon lange suchen, bis du was findest.
Okay.
Es gibt ja auch Preisgelder, um dann Handys zu hacken oder Computer zu hacken. Und Handys sind mit die teuersten. Liegt natürlich auch daran, dass viele Daten drauf sind. Und das ist immer dabei. Aber so ein iPhone und ein Android-Exploit bringt, glaube ich, 2 Millionen oder so.
Oh, okay. Wird sich also schon...
Jetzt als Preisgeld, wenn du ihn findest, oder?
Wenn du ihn verkaufst.
Wenn du ihn verkaufst.
Ja. Wenn du ihn findest.
Auf den Schwarzmarkt, ne?
Schwarzmarkt, ja. Okay. Und das sind nur die offiziellen Preise. Also du kannst mehr kriegen, wenn du weiter suchst.
Interesting.
Business Idea. Oh. Ja.
Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr, nachdem du uns nachher noch zeigst, wie das mit dem Geldautomaten
funktioniert. Das war vor 10 Jahren, das geht gar nicht mehr. Die Automaten gibt es nicht.
Die gibt es nicht, okay.
Das musst du jetzt im Podcast sagen. Das
ist nee, ist echt so.
Aber es gibt vielleicht irgendwelche Länder, die wussten noch, funktioniert nicht, Spaß.
Das könnte sein, ja, aber ich kann, ja.
Nee, also alles gut. Okay. Und du machst ja parallel zu diesen. Ich will jetzt nicht runterlegen, aber zu dem Hacking, was du, okay, vielleicht falsch Wort benutzt, aber zu den Security-Sachen, die du jetzt machst, hast du ja auch noch irgendwie mal so nebenbei eine Konferenz ins Leben gerufen zu diesem Thema hier in Frankfurt. Vielleicht willst du dazu noch ein, zwei Sachen oder drei Sachen sagen.
Es ist ja eine Security-Konferenz, also es ist irgendwie schon naheliegend. Ja, ich war einfach sauer, ich war irgendwann.
Sauer? Worauf? Warum?
Dass wir keine haben in Frankfurt. Weil Frankfurt eigentlich, ich mag Frankfurt schon sehr gerne. Frankfurt ist irgendwie ein bisschen dörflich, aber irgendwie auch ein bisschen groß. Manchmal.
Ja.
Und dann war, ich weiß nicht, wie das bei euch war mit Covid. Covid war für mich so gar nicht so geil. Also finanziell war es vielleicht okay, weil man irgendwie so, konnte remote arbeiten, hatte jetzt keine Probleme. Habe irgendwie normal gearbeitet und habe meine Kohle bekommen, also wahrscheinlich besser als viele andere, die jetzt irgendwie nicht arbeiten konnten.
Ja.
Das war okay. Aber die Kohle hat sich auch gehäuft, weil Restaurants waren zu, weggehen konnte man nicht, wegfliegen konnte man nicht. Man konnte ja gar nichts machen.
Ja.
Ich habe den ganzen Tag zu Hause gesessen, wusste nicht, was ich machen sollte und Co. Und dann ging es irgendwann nach Covid, 1 oder 2 Jahre später, ging es los auch wieder mit Konferenzen, also dass man sich mit mehreren 100 Leuten treffen kann. War ja während Covid auch nicht. Und dann war ich auf der ersten in Belgien und dann habe ich gedacht, ja, das war richtig geil. Hat mir total gefehlt. Und das war eine kleine mit 250 oder 300 Leuten oder so.
Eine Security-Konferenz.
Ja, also. Security-Konferenz. Mhm. Und da war ich auf dem Rückweg im Zug und habe gedacht, warum hat denn Frankfurt keine? Und Frankfurt ist so eine große Stadt und es arbeiten so viele Leute hier. Warum hat denn Frankfurt keine? Es wäre so geil, weil ich genervt war von acht Stunden mit dem Zug nach Belgien.
Ja.
Also inzwischen fahre ich mit dem Auto. Das war jetzt irgendwie eine schlechte Entscheidung, aber ja, Deutsche Bahn, ja. wir wollen ja nicht schlecht reden über die Bahn.
Ja, jetzt mach dich schon selber, also das ist gut.
Das wäre ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich hätte gerne einen in Frankfurt, das wäre super. Dann brauche ich kein Hotel, dann kann ich irgendwie auf die Con und warum gibt es eigentlich keine? Und dann habe ich mal rumgefragt, gesagt, hier, ich würde helfen und so. Ich habe aber keinen Bock, das allein zu machen. Die Leute, die ich so kenne, könntet ihr nicht irgendwie? Und jeder hat gesagt, super geile Idee, aber kein Bock.
Okay.
Super geile Idee, mach mal.
Sozusagen, ja. Und dann war ich genervt und habe ich gesagt, gut, dann mache ich. Ja, und dann habe ich, glaube bei der ersten habe ich so ein bisschen überflogen, wer hat gesagt, super geile Idee, wer würde eventuell kommen? Vielleicht mal vorab auch gefragt, hier, würdest du kommen, wenn ich es machen würde? Und dann auch ungefähr abgeschätzt, so für Essen und Trinken, für Catering für den Tag.
Mhm.
Und dann auch rumgefragt, würdest du ein Fovi bezahlen dafür? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Dann hatte ich eine Liste von, ich glaube, 40 Leuten oder 50 und habe gedacht, gut, vielleicht kommen ein paar mehr. Und dann hatte ich den ersten Call. Und also ich habe dann B-Sides genommen, weil B-Sides sind, das kommt aus den USA. Da gibt es die Black Hat und DEFCON, das sind, glaube ich, die größten Hacker-Konferenzen. Und da sind irgendwann so viele Leute gewesen. Ich glaube, aktuell sind über 30.000 Leute auf diesem Event.
Boah.
Also es ist wie eine kleine Stadt. Und es ist dann irgendwann voll gewesen. Es gab dann weder Talk-Slots, also es gibt dann, ich weiß nicht wie viele Bühnen, aber es gab dann keine Slots mehr. Und es gab dann auch keine Tickets mehr und nichts. Aber gleichzeitig gab es so viele gute Einreichungen, dass irgendjemand hingegangen ist und dann gesagt hat, wir nehmen jetzt jeder, der nicht genommen wurde, auf der A-Side quasi, der kann auf der B-Side nochmal ein Ticket quasi for free und nochmal gucken, ob er einen Talk-Slot kriegt. Und so ist es halt noch weiter gewachsen, weil die parallel ist.
Ja.
Und die hat sich dann in jeder Stadt dann nochmal, oder es gibt Städtenamen, weltweit verbreitet. Und dann habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich Frankfurt.
Okay.
Und dann habe ich zumindest so ein bisschen, jeder weiß, was er erwartet. Das ist wie Merchandise, McDonald's oder sowas. Ob es gut oder schlecht ist, aber. Dann habe ich mit dem einen Call gehabt, mit dem Gründer aus Las Vegas da. Und der hat mir gesagt, nee, wenn du weißt, dass 50 kommen oder 50 erwartest, dann mach doppelt so viel. Und dann hat er gesagt,
okay.
Hol dir auf jeden Fall einen Raum für 100 oder plan mal für 100. Und dann habe ich einen Raum gefunden für 100. Das hat lange gedauert mit der Raumsuche. Das war ein bisschen schwierig.
Wo war die erste Ausgabe?
In Sachsenhausen bei Out of Office, glaube ich, heißt nee. Das war ein Raum, der war mit so einer Dachterrasse, war ganz gut.
Mhm.
Der war für 100 Leute und ja, der hatte halt keine Klima, war im September, gab ein paar Nachteile, also viele, viele Sachen, Lessons learned, aber war okay. Und dann habe ich auch direkt 100 Tickets verkauft und die Leute kamen und richtig gutes Feedback, aber ich hatte 6 Speaker und 2 Speaker waren dann gar nicht da.
Oh! 100 Karten verkauft, 2/3 der Speaker ausgefallen.
Scheiße. Ja, genau. Ich stand dann da.
Und
das war noch freitags, war das erste. Der erste, und ich habe so viele Fehler auch gemacht und war total. Ich habe gar nicht geschlafen die erste Nacht. Ne? Da durchgemacht, total fertig und habe dann gesehen, dass die gar nicht da sind.
Hast du alles allein gemacht? Hast du keine Helfer gehabt, die noch ein bisschen unterstützt haben? Weil du musst ja organisieren, Raum, dann irgendwie Catering.
Ja, das habe ich selber gemacht. Ich habe noch Leute gehabt, die beim Eintritt geholfen haben und vor Ort. Aber den Rest habe ich selber gemacht.
Okay.
Dann war es mir, das war mir so unangenehm, dass ich den Leuten dann sagen musste, hier, das ist die erste B-Sides und wir fangen mal direkt damit an, dass wir 1/3 der Speaker nicht haben.
Ja.
Und dann war es aber, dann habe ich auch gedacht, das war's, ich mache nie wieder diesen scheiß Event. Ich habe nicht geschlafen, total genervt und keine Ahnung, dann kommen die Leute auch nicht. Und dann war es wieder richtig cool. Weil ich gesagt habe, hier, es war Freitagabend, wir hören früher auf, 16 Uhr, dann geht ihr halt nach Hause. Ne? Es ist halt Freitag, hat frühes Wochenende. Dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, hier, ich kann einen Talk ad hoc halten.
Geil.
Geil.
Ja, dann habe ich gedacht, ja, das ist eine geile Community. Und dann kamen so viele, ich hatte mehr Einreichungen als für die normale.
Nein.
Man musste quasi überlegen, wen man nimmt. Und da waren dann, keine Ahnung, also zwei Eugen und Marius, die haben dann Und die haben einen Talk gehalten, der hatte sogar die Bilder, so wie ich die Bilder generiert hatte, im selben Design. Und da habe ich auch gefragt, wie kommt denn das? Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte den Talk eingereicht und sogar schon vorbereitet, aber er wurde nicht genommen. Okay. Unangenehm.
Funny.
Und dann war es gut und dann habe ich ihn im zweiten Jahr wieder gemacht. Im zweiten Jahr waren es dann auch direkt, ich glaube, ja, 160 Leute. Und jetzt im dritten, das war jetzt letztes Jahr, da waren es 220.
Okay, wow, nice.
Und jetzt werden es wahrscheinlich 300.
Okay. Das heißt, dieses Jahr findet die Konferenz wieder statt. Wann findet die immer statt? Oder ist es ein fester Monat? Oder was ist für dieses Jahr geplant?
Am 10. und 11. September. Also es gibt auch Workshops. Also deswegen einen Tag Konferenz, einen Tag Workshops.
Nice.
Und es wird immer so September, August sein. Ich versuche es nicht in Ferien zu halten. Aber es geht nicht immer. Der Raum ist halt teuer und groß.
Ja. Und bist du umgezogen jetzt inzwischen oder bist du noch da in Sachsenhausen?
Nee, ich bin umgezogen, ja. Also die erste war in Sachsenhausen. Und die hatte eine Kapazität von 100 Personen wegen Brandschutz und Co.
Ja.
Und die haben wir auch
erreicht. 99 brauchst du einen Sanitäter im Raum, ne?
Ehrlich?
Ja.
Doch, hast du doch auch gehabt.
Ja, woher weißt du das?
Ich war da dann nicht
da. Nein, ich habe mein FSJ gemacht beim Konzertveranstalter in Kassel. Das ist so, ein random Fact, der mir irgendwie im Hirn geblieben ist.
Geil.
Deswegen gibt es super viele Veranstalter, die dann einfach sozusagen drunter bleiben, bewusst, damit nicht irgendwie jemand im Raum sitzen muss vom Roten Kreuz oder so.
Das ist irgendwie neue Baustelle.
Vielleicht hat sich die Zahl auch geändert, keine Ahnung. Ich fact-checke das nochmal schnell.
Also es sind auf jeden Fall sehr viele neue Themen, mit denen man dann konfrontiert ist. Also ich hab null Bock auf Eventmanagement, das macht so keinen Bock. Und wie gesagt, die erste direkt Leute nicht gekommen und irgendwie mit, ich habe Leute schreiben mich an und haben dann, es sind auch Sachen, an die habe ich nicht gedacht. Ja. Leute haben mich angeschrieben und gesagt, hier, ich habe einen Hund, kann ich ihn mitbringen? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich ich habe jetzt nichts dagegen, ja.
Klar, aber
die anderen vielleicht.
Ja, richtig. Ja.
Ja, habe ich nicht dran gedacht. Und ja. Oder Leute, manchmal war es auch ein bisschen weird. Leute haben mich angeschrieben. Hallo, ich habe gesehen, auf der Webseite sind die Tickets ausverkauft. Aber vielleicht gibt es ja noch welche.
Du bist ja der Veranstalter. Hatte schon mal so ein Ticket drucken.
Keine Ahnung. Ich habe auch einen gehabt. Oh, da stand die Adresse stand auf dem Ticket drauf. Ich habe die ersten Tickets habe ich über Eventbrite verkauft. Und da steht ja auf Eventbrite, musst du ja die Location angeben. Und auf dem Ticket steht ja auch die Location.
Ja.
Und dann schickt er mir weitergeleitet mit der E-Mail von Eventbrite, wo er das Ticket gekauft hat. Und fragt mich, wo denn die Location ist.
Ja, wo ist denn das jetzt?
Da habe ich auch gedacht, die wollen mich veräppeln, oder?
Ja.
Ja, also.
Und das hast du aber auch alles selber gemacht. Das heißt, du hast nicht irgendwie noch jemanden, ich sage jetzt mal, einen Student geholt, der vielleicht so ein bisschen Community Management macht oder sowas.
Ich habe auch Minus gemacht. Also die erste, ich habe aber keine Kohle. Ich meine, der ersten habe ich.
Gut, dass da nicht viel bei rumkommt. Also wahrscheinlich hast du gut Umsatz, aber das wird ja alles aufgefressen durch die ganzen Kosten. Also vieles aufgefressen, kann ich mir vorstellen. Also
nicht Internet unbedingt. Sagt, ab 200 Leuten, du bist safe.
Ah, okay.
Okay,
dann habe ich ja vielleicht war meine Zahl veraltet.
Ja, super. Genau. Kommt nichts bei rum. Soll auch günstig sein. Die Tickets sollen wirklich erschwinglich bleiben und gerade so die kostendeckenden Sponsoren helfen am meisten. Ehrlich gesagt, die Tickets wären sonst Catering und Räumlichkeiten, das ist schon teuer.
Das sind die. Und Sponsoren, vielleicht willst du hier so einen Aufruf machen. Wer kann sponsoren? Wie viel Kohle brauchst du? Kannst du mal so einen Aufruf machen?
Ja, also habe ich schon.
Okay.
Hab jetzt auch läuft die ersten also. Drei. Ich läuft. Ja, also läuft. Also ich habe ein paar Leute, die helfen, keiner kriegt Kohle. Ich mach das ohne Kohle zu kriegen. Bei der ersten habe ich knapp 2000 Minus gemacht, bei der zweiten habe ich ungefähr 12.000 Minus gemacht.
Wow.
Und krass. Die dritte ist ungefähr null.
Ja, okay, krass.
Und wenn ich versuche nicht kein Geld zu machen, das heißt, wenn irgendwann mehr Geld drin ist, dann mache ich die Tickets billiger. Aber ja, okay. Aktuell steckst du die Arbeit rein, kriegst nichts raus.
Ja, ja, okay.
Nee, das, und du trägst das Risiko. Jetzt die nächste wird Gesamtkosten von ungefähr 50.000 haben oder so. Und da gehst du ja in Vorkasse mit.
Aber hast du nicht die Sponsoren, die das covern?
Das wäre ja
so ein Aufruf jetzt.
Ja, ich habe jetzt ein paar Sponsoren, klar, aber ich weiß ja nicht, ob die nächstes Jahr dann auch da sind. Machen
ich
ja,
meine, du hast ja,
ja kein Abo bei
mir. Du hast ja auch deine, du kannst auch deine ganzen alten Kunden anschreiben, so, hey, wie sieht's aus? Machst du ein cooles Event und so? Dann
nee, also, am besten stellst du Pavlo fürs Marketing ein, dann läuft das schon mit dem Geld.
Aber das will ich nicht sagen. Aber ich kann das nachvollziehen. Wir haben, ich will das jetzt auch nicht jetzt vergleichen, aber wir hatten damals immer die Coding Night gemacht. Mhm. Und das hat gemacht, wir haben immer Minus, also wir hatten auch nie die Intention gehabt, Geld damit zu machen. Nie. Aber ja, wir haben halt immer jedes Mal irgendwie ja, da drauf gezahlt. Glaubt man halt nicht, wie du sagst, was da noch so für versteckte Kosten links und rechts dann noch so sind, ja. Ja,
ich kann die direkt nennen. Also es sind echt, da denkst du nicht dran, aber wenn du es hörst, ist es total logisch. Ja. Also dieser Raum, den wir gemietet haben, der war ja ganz gut und den habe ich mir auch ausgewählt. Und dann brauchte ich Catering. Dann haben die aber in den AGB stehen, du kannst nicht deinen eigenen Caterer bringen, sondern die haben eine Auswahl von Caterer. Und dann waren es dann drei Caterer. Da hat, glaube ich, so ein Mittagessen, eine Schale kalte Nudeln, hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, kalte Nudeln, 15 Euro. Ja. Ja, dann kriegst du bei anderen Caterern günstiger, darfst aber keinen holen.
Ja. Wenn du alle unsere Folgen gehört hast, dann hast du bestimmt auch mal von meinem Filmprojekt gehört.
Ja, das ist
ich habe genau dasselbe mitgemacht. Ich wollte so eine kleine interne Premiere organisieren, ne, nur mit den Schauspielern und der Crew und so. Und dann bin ich hier in Bockenheim im Orpheus gewesen, so ein Programmkino. Mega cool, ich gehe da voll gerne hin. Total netter Laden. Und die haben dann aber auch gesagt so, ja, also das wollen wir einen Raummieter haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich Catering selber mache? Und dann haben sie gesagt so, ja, kannst du machen, klar. Also wir stellen dir auch gerne unsere Küche zur Verfügung. Mhm. Aber die Nutzungsgebühr für die Küche, die wird so hoch, dass es eigentlich für dich geiler ist, wenn du uns als Caterer nimmst. So, ja, vielen Dank. Okay. Und dann bin ich in die Innenstadt gegangen, hier zum wo gehen wir immer hin? Astor. Zum Astor-Kino und die waren mega entspannt damit. Die haben gesagt so, ja, wir haben einen House-Caterer, aber du kannst auch dein eigenes Ding machen. Cool. Und der House-Caterer hat voll faire Preise gemacht und so. Also es geht auch anders.
Ja,
aber ich kenne das Thema auf jeden Fall so. Also darüber versuchen die Leute echt dann noch so versteckt, wie du sagst, versteckt in den AGBs, so dann nochmal irgendwie ein paar Euro oder nicht nur ein paar Euro, sondern viele Euros nochmal rauszuschlagen. So.
Das war, ja, ich habe es dann auch gemacht und es hat ja auch funktioniert, aber das sind echt so Dinge, wo man dann auch drauf achtet. Also, ja, also hier auf Holz Erbe, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht, vor allem hat es ein Programmkino, keine Kette. Genau, so. Ne? Ich hätte die gerne unterstützt. So.
Genau.
Also es waren noch ein paar andere Sachen, die mit denen schiefgelaufen sind. Die waren auch insgesamt einfach, muss man sich auch mal überlegen. Ne? Also die waren mit Abstand teurer als das die Premium-Kino-Kette in der Innenstadt mitten auf der Zeil, wo ich auch krass, so dachte, so, ey, also so... Schick ist euer Laden dann halt auch nicht mehr so. Ne? Ja. Ich hätte die gerne unterstützt, weil ich die auch wirklich einen coolen Laden finde und so, aber das ist so, auch mein Budget hatte Grenzen irgendwo und diese Spielchen konnte ich dann auch nicht mitmachen. So, ne?
Ja, also ich bin auch weg von den Kleinen, also jetzt auch wegen der Größe. Auch ein Problem in Frankfurt, vielleicht, wenn ihr eine Business-Idee braucht, einen großen Raum. Einen Raum für 200 Leute finden, da wird's eng.
Da haben wir doch jetzt Kontakte seit der Bürobesichtigung, die wir da hinten gemacht haben. Da
machen wir nochmal eine Rage-Folge. Also echt nochmal eine Office.
Das wird die erste Folge im neuen Office. Da erzählen wir erstmal, wie schlimm die Büros und so
war. Ja, apropos neues Office. Ja, auch ein neues Office. Du bist jetzt der
Letzte.
Wahrscheinlich letzte Guts in diesem Office. Dieses Office wird es nicht mehr geben. Leider. Ich mag es sehr. Ich bin ein bisschen emotional. Ich meine es gleich.
Mich gerade eingelebt hier.
Aber ja. Wo wird denn die B-Sides dieses Jahr stattfinden? Hast du da schon jetzt eine Location?
Ja, ich bin am Unicampus. Seit der zweiten am Unicampus, weil ich mehr Platz brauchte. IG Farbenhaus.
Ja.
Casino. Investment an dem, nicht hier im Bockenheim. Der.
Nee, Casino-Gebäude.
Ja, okay.
IG Farben. Kennt man ja, glaube ich.
Kennt man,
ja. Das ist so eins der bekannteren Gebäude.
Das ist da, wo wir mal die Fuck-Up-Night gesehen haben, ne? Vor 100
richtig,
Jahren.
Ja, richtig.
Die haben auch Platz und dieses Jahr wird es, der eine Großraum hat Platz für 200 Personen in parlamentarischer Bestuhlung, glaube ich, heißt das, wenn man Stuhl macht, kein Tisch. Der war letztes Jahr quasi voll, weil über 200 Leute da waren und werden jetzt mehr erwartet und deswegen wird jetzt nochmal ein anderer Raum dazu gemietet, auch nochmal 200 drin und 50, da wird nochmal reingestreamt, also das Jahr wächst und wird crazy groß. Ich bin nervös. Ja, aber das, die sind zumindest groß genug. Und ich glaube, das ist für Frankfurt auch irgendwann die richtige Größe. Es muss jetzt nicht 30.000 sein wie in den USA, würde auch keinen Sinn machen. Aber Frankfurt wäre mit 50 Leuten oder 100 Leuten auch irgendwie unterrepräsentiert. Also wäre, ich glaube schon, dass man irgendwo 300, 400, ist gar nicht so viel, wie man denkt, das klingt so viel. Aber wenn man da auf dem Gelände ist, dann verläuft sich das. So eine Gruppe hat ja locker, nehmen wir mal so 10, 20 Leute und dann hat man einfach nur so ein paar Gruppen.
Ja. Nice, also Respekt, dass du da jetzt ein Event, Security-Event in Frankfurt hochgezogen hast.
Das wird bestimmt bald das Beste in Europa.
Ja, so sollte es werden. Gibt es auch B-Sides woanders in Europa?
Also, ja, es gibt die älteste in Deutschland ist aus München. Mhm. Die hatte jetzt, glaube ich, 350 Besucher, war im November. Ich war auch da und die war richtig gut. Also wirklich gut organisiert. Die ist auf jeden Fall eine Besuch wert. Also kann ich empfehlen. Wir partnern auch irgendwie in Deutschland. Und es gibt Berlin, die sind ein bisschen chaotischer. Die hatten vor einem Monat noch keine Website.
Wie man das von Berlin so erwartet.
Ja, das habe ich nicht gesagt, aber genau. Das war dieselbe Website, dieselbe Domain und die war dann irgendwie nicht erreichbar vor einem Monat. Aber jetzt haben sie wieder einen Termin und eine Website. Okay. Die haben immer die besten Locations. Berlin hat so geile Locations. Also allein wegen Location lohnt sich es wahrscheinlich. Und es gibt die Elbsites in Hamburg. Das ist, glaube ich, so die zweitgrößte mit 180 oder so, 200 Leuten. Die ist auch nochmal ganz gut. Und es gibt die B-Sides Dresden, die ist kurz nach der B-Sides Frankfurt entstanden und der ist auch über zwei Ecken bekannter. Der hat mich vorher angehauen und habe ich ihm gesagt, was irgendwie gut war, was schlecht war, was man auf jeden Fall anders machen würde oder ich anders machen würde. Mhm. Und dann hat er in Dresden die erste B-Sides gemacht. Und jetzt hat mich Straßburg angehauen, sie wollen auch eine machen.
Cool. Oh, nice.
Ob ich nicht irgendwie Information Sharing machen kann. Also.
Ja, okay, also unterstützt man sich halt natürlich gegenseitig und supportet und.
Wie viele B-Sides gibt es weltweit?
Weltweit, es gab jetzt über 1000 Events, manchmal sind sie nicht jedes Jahr.
Okay, aber also ich meine, wie viele unterschiedliche Städte die das machen so?
Müsste ich auf der Karte nachgucken, das sind so viele. Die Idee sind einfach so Meetups, wo man sich dann. Das sind meistens immer technische und komplett informell. Da kommst du jetzt nicht mit Anzug oder sowas.
Ja, klar.
T-Shirt und Sneaker. Die meisten Leute sind irgendwie normale Nerds. Das ist kein Sales-Pitch.
Du musst doch, also als Hacker musst du doch so einen Kapuzenpulli und eine Sonnenbrille tragen eigentlich, oder?
Ja, genau. Also ist jetzt nicht mandatory, aber...
Wie auf deinem YouTube-Beutel.
Ja, das ist... Wenn man Hacker eingibt, dann kommt dieses Bild raus, ja. Ist okay. Also ich hab kein Problem damit. Aber es sind lockere Events. Gehst dahin, quatsch ein bisschen, machst ein bisschen Networking. Technische Talks, manchmal richtig, richtig gute Talks, die manchmal, ich weiß nicht, ob die Leute dann Angst haben, auf einer großen Bühne irgendwie vorzutragen. Mhm. Manchmal denke ich das, weil die manchmal siehst du wirklich Top-Leute mit Top-Talks, die vielleicht ein bisschen introvertiert sind, auf einer kleineren Con und nicht auf einer großen.
Ja.
Das fand ich richtig cool.
Ja,
das war auch klar. Eine meiner ersten Ideen war auch, für die B-Sides, da habe ich noch über Format überlegt, jeder, der mit der kommen will, soll einen Talk einreichen. Es ist nicht erlaubt zu kommen, wenn man keinen Talk einreicht.
Geil.
Und dann, es würde ja nicht funktionieren, es gibt ja nur so viele Talk-Slots, aber potenziell musst du dich darauf vorbereiten, einen Talk zu halten. Und dann
kann man, glaube ich, auch ganz viele Leute mit abschrecken mit der Idee.
Ja, genau.
Deswegen. Aber die dann kommen, die haben wahrscheinlich großen Spaß an dem Event.
Genau, deswegen, genau, das habe ich dann auch, oder das war auch Feedback, wo ich so rumgefragt habe und habe auch gedacht, ja gut, das könnte sein. Viele sagen dann nein. Dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir nur Lightning Talks, 3 Minuten oder sowas, oder 2. Und du kannst reinschreiben, ich will ihn gern halten oder ich will ihn nicht halten und das wird dann auch berücksichtigt. Und dann gibt es Mini-Talks, aber dein Talk wird auf einem Schild oder sowas draufstehen, wenn du rumrennst. Und dann kannst du beim Networking vielleicht irgendwie sagen, hey, Apple Watch Hacking, was wolltest du denn da erzählen? Ja, und manchmal
haben wir eine mega coole Idee. Ja.
Dann haben manchmal haben so ja Leute so ein Projekt oder sowas, wo sie dran arbeiten und trauen sich aber nicht drüber zu reden, weil sie dann halt ein bisschen nerdig sind. Und das würde so ein bisschen Icebreaker
sein. Cool, ja. Coole Idee.
Ja, aber.
Pablo, wenn wir da hingehen würden, was wäre unser Talk? Was würden wir halten?
Muss das Security Talk sein?
Ja, klar.
Aber ich kann im weiteren, du kannst auch irgendwie, wie gesagt, Security ist auch, ich will dieses Jahr, weiß nicht, ob es klappt, einen 3D-Drucker mitbringen und der soll von einem Foto von einem Schlüssel den Schlüssel nachdrucken und dann probieren wir ihn aus.
Mega.
Aber als Workshop
jeder Sebastian, hier. Sebastian hat ist der 3D-Druck-Master.
Ich kann nur Stormtrooper-Helme, sorry.
Ich habe schon den, das ist doch auch gedruckt, oder?
Nee, das ist gekauft.
Echt?
Ich hätte nichts gedacht. Sorry. Also wenn es gedruckt ist, dann nicht von mir.
Okay. Nee, sowas. Wir hatten auch einen Lockpicking-Workshop und wir hatten auch so ein kleines Programmier. Und das fällt auch unter Security. Also wenn, ja. Also von mir aus, aber also du könntest auch was anderes erzählen. Ich habe mal einen gehört. Da hat einer erzählt, diese Einkaufswagen-Schlösser an den Rädern, die verhindern, dass du den Einkaufswagen klaust. Kennst du also diese großen roten? Ja. Wenn du vom Gelände fährst, vom Aldi, Lidl und so weiter, dann blockieren die das ja das Rad, ne? Kennt ihr?
Ja.
Einer ist mal hin und hat sich angeguckt, wie funktioniert denn das?
Richtig.
Woher wissen die denn ganz genau? Und dann hat er gesagt, das ist genau, wahrscheinlich genauso wie mit den Rasenmäherrobotern, wo ein Draht verbunden ist. Und der sendet anscheinend nur eine Frequenz oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendein Signal auf irgendeiner Frequenz.
Ach, meinst du, es ist eine Frequenz? Ich hätte jetzt gedacht, es ist noch simpler, dass es irgendwie magnetisch ist oder so.
Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er das analysiert und rausgefunden. Und dann hat er es nachgebaut. Und dann ist er im Supermarkt rumgelaufen und hat sich so ein Kabel in der Hosentasche bis an den Schuh, weil die Entfernung war aber nicht so gut. Und ist neben den Leuten hergelaufen und hat
den Einkaufswagen blockiert. Einfach. Geil ist das denn?
Und dann hat er auch gesagt, ja, ich weiß auch nicht, das bringt jetzt auch nichts. Und es hat mal einfach Spaß gemacht. Ich stand da und habe mich kaputt gelacht.
Geil.
Gedacht, das ist ein cooler Typ. Ja, also das hat ja auch nicht unbedingt mit Security zu tun, aber es ist eine coole Geschichte.
Ja.
Das kannst du auch.
Also ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, ohne mich strafbar zu machen, aber ich erzähle es jetzt einfach. Also mein Talk wäre, hier gegenüber auf der Adalbert vorne ist ein Parkhaus, ein öffentliches. Und das ist bis vor einem Jahr noch von Abcoa betrieben worden. Abcoa ist eine schwäbische Firma. Das ist ja die so irgendwie 95% aller Parkhäuser in Deutschland gefühlt betreiben. So. Und es ist aber eine schwäbische Firma und das Klischee, dass die Schwaben nicht so gerne Geld ausgeben, trifft auf diese Firma auf jeden Fall zu. Und ich habe mit einem Kumpel, also wir haben richtig über Wochen und Monate haben wir geguckt, wie kriegen wir, weil unser Büro direkt da drüber ist, wir wollten umsonst parken, wie kriegen wir das Abcoa-System gehackt? Und wir haben dann rausgefunden, also wir haben dann halt, also sind ins Parkhaus gefahren, haben diese, das ist so nur so eine Papier-Magnetstreifenkarte. Und dann haben uns bei Amazon so einen Magnetstreifenleser gekauft und sind dann hoch mit der Karte ins Büro und haben die durchgezogen und haben dann geguckt, was ist da an Daten drauf. Und dann haben wir halt so ein bisschen Daten gesammelt, ne, irgendwie an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten, um dann am Ende rauszufinden, also es ist nichts verschlüsselt darauf, es ist so und das, ob du bezahlt hast oder nicht, ist wirklich einfach nur ein Bullshit-Flag da drauf und du kannst es ganz easy, weil das Gerät, das war nicht nur ein Lesender, also kannst du auch schreiben mit diesem Magnetkartenleser von Amazon und du musst es wirklich literally nur das Bezahlt-Flag setzen und ich glaube noch irgendwo das Datum des Bezahlvorgangs irgendwo setzen und das musste irgendwie dann, das durfte dann nicht vor dem Einfahrtsdatum in das Parkhaus sein oder so. Also es war super easy zu exploiten. Und dann haben wir uns halt eine kleine Software geschrieben, mit der wir dann, ne, da hatten wir beide dann immer einen kleinen Laptop und einen Magnetkartenleser im Auto liegen, damit wir dann unsere Parkhauskarten selber entwerten konnten und so. Also das wäre mein Talk auf jeden Fall.
Das wäre ein ziemlich guter Talk.
Das hat gerade funktioniert, die Software, und drei Monate später hat der Parkhausbetreiber gewechselt und jetzt geht's nicht mehr, weil die neue Maschinen gekauft haben.
Ah, okay.
Aber wer weiß, wie viele Parkhäuser in Deutschland noch mit der Software laufen. So.
Flughafen. Am Flughafen war ich gerade erst. Die haben immer noch Magnetstreifen.
Okay. Echt?
Dann kannst du ein MSR 2000.
Hier in Frankfurt am Flughafen?
Ja.
Aber nicht oben, wo du durchfährst beim Abholbereich, oder?
Aber die gucken auch dein Kennzeichen an.
Ja, genau, die machen dann beides.
Die machen beides. Genau, dann kannst du mit dem MSR 2000, glaube ich, ne, diese kleine MagScribe-Reader, kannst du durchziehen. Da gibt es inzwischen Software fürs Handy. Da brauchst du keinen Laptop mehr.
Okay, cool, ja, nice.
So, ja, also ja, auch mal reingeguckt. Die neuen sind dann wahrscheinlich irgendwie RFID-based, MyFair irgendwie. Da habe ich auch geklont, auch mir illegal Zugang beschafft. Ja, habe ich vor 10 Jahren die ersten Projekte gehabt. Ja, auch. Magnet jetzt nicht, aber RFID. Aber sowas, ja, richtig cool.
Ja, also ich habe, glaube ich, nichts nicht so Spannendes parat.
Manchmal, manchmal weiß man es nicht. Wie gesagt, ja, manchmal, okay. Ich habe einmal einen Talk gehört und dann kamen Fragen und dann hat er über Sachen drüber gesprochen, als wenn die selbstverständlich sind. Und dann habe ich dann später auch gefragt, denkst du, dass das jeder weiß? Ja. Ja. Nee, ganz und gar nicht. Kannst du mal einen Talk drüber halten. Kein Mensch versteht, worüber du redest. Weil ja. Aber in seiner Welt war das völlig normal. Was weiß ich. Ihr kennt ja so Bubbles, wenn man dann bei Reddit oder Subreddit ist. Ja. Vielleicht bei Star Wars oder so. Du kennst doch wahrscheinlich jede Figur und jeden Schauspieler oder sowas. Ja. Ich habe keine Ahnung davon. Und genauso kann jeder einen Talk halten, denke ich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Genau. Also mit Talks habe ich auch gedacht, Speaker finden habe ich früher am Anfang Angst gehabt bei den ersten Cons. Aber da kommen eigentlich gute Speaker. Was, okay. Ja, die Leute kommen von alleine sogar. Ja. Die kommen von, ich hatte internationale Speaker, die sind aus den USA eingeflogen und sowas.
Geil, krass. Respekt.
Also das geht, Sponsoren ist echt schwieriger.
Musst du dann, sorry, das muss auch nicht beantworten, aber musst du dann die Speaker bezahlen oder kommen die dann einfach so?
Ich würde sie gerne bezahlen, aber ich habe reingeschrieben, das ist nicht drin aktuell.
Ja.
Das ist ein Community-Event und viele kommen, aber wirklich auch, weil sie auch Bock drauf haben und dann was vorstellen wollen.
Ja, das willst du ja eigentlich auch, so ein Leute, die halt wirklich Bock drauf haben und nicht wegen der Kohle.
Ja, auch und Lesson Learned war auch, die erste habe ich am Freitag gemacht und die kam gut an. Die zweite habe ich am Samstag gemacht, weil ich dachte, ja, Samstag passt auch.
Ja.
Und dann haben mir viele geschrieben, nee, Samstag ist irgendwie heilig, das ist irgendwie Family, Freundinnen und Freunde, dann mache ich das nicht. Am Freitag kann ich meinem Arbeitgeber sagen, ja, der gibt mir frei, weil er denkt, ja, das ist ein Event.
Ah, okay, stimmt.
Ja, aber dann, klar. Wie du bei der Coding Night, du hast es mal gesagt, hast gesagt, wer Freitagabend hier sitzt und codet, weißt du das noch? Das hast du mir
erzählt. Ja, das.
Der hat Bock.
Ja, ja,
das sind die coolen Leute.
Genau, das sind die Leute, die wirklich
Bock leben haben. Dafür.
Ja.
Und das war auch am Samstag. Und dann am Freitag kann ja jeder zu seinem Arbeit. Ich hatte auch zwei Leute da, die sind aufgetaucht und dann abgehauen. Und dann habe ich gedacht, hat sie nicht gefallen und Co. Und denkt da so drüber nach. Und dann ist mir eingefallen, ich glaube, die waren einfach da, um ihrem Arbeitgeber zu sagen, ich war da.
Ja.
Und dann haben sie einfach früher
Feierabend gemacht.
Ja.
Ja.
Tja.
Nice. Gibt es noch irgendwelche Themen, Sachen, die du loswerden willst, bevor wir so Richtung Ende kommen vom Podcast? Oder?
Nee, ich habe die ganze Zeit geredet. Jetzt seid ihr doch dran.
Oder hast du irgendwelche Fragen an uns?
Das möchtest du nochmal irgendwie Datum, Location raushauen und für die
nächste? Ja, nochmal so am Ende so Datum, Location, Uhrzeit oder beides.
Für die Hardcore-Fans, die jetzt wirklich anderthalb Stunden durchgehört haben.
Ja, die können auf besidesfrankfurt.org gucken. Aber es ist der 10. und 11. September.
Okay, das kannst du uns ja nochmal geben. Dann packen wir es auch nochmal in die Shownotes.
Ja, ich kann es ja vielleicht cross poste ich das, oder wie heißt, wie nennt man das?
Ja, genau.
Auf LinkedIn.
LinkedIn und sowas.
Ja. Reposten oder so.
Okay.
Ja, cool. Ja, dann habe ich jetzt, du hast ja gesagt, du hast alle Folgen gehört, das heißt, du weißt ja genau, was auf dich zukommt und hast dir bestimmt schon was überlegt. Musik.
Ich habe schlechte Neuigkeiten, ich habe schon ein bisschen rausgehört.
Du hörst keine Musik.
Ich hör ganz viel cross. Und ich glaube, wenn man jetzt auf mein Handy gucken würde, steht, glaube ich, Katy Perry drauf oder sowas. Aber
ist gekauft, machen wir. Alles klar, bis nächste Woche. Ciao, mach's gut.
Schon lieber Hip-Hop, aber mit weniger Text, wenn es geht. Ich finde, der Text, der manchmal dabei rauskommt, der ist so ein bisschen, der ist so wirr.
Der ist so ChatGPT.
Noch wirrer als ChatGPT.
Der ist von ChatGPT.
Also der ist manchmal...
Alle Lyrics von den Songs hat ChatGPT geschrieben, tatsächlich, ja.
Okay.
Ja.
Also die Texte, die finde ich manchmal ein bisschen, ja. Aber ja, also ich, eher Hip-Hop, aber ich kann, Elektro ist auch okay. Die eine Linkin Park-ähnliche, der in einen Song, also die Songs, die höre ich meistens, kann man auch so sagen, ich mache meistens aus, wenn ich eine höre, der klingt furchtbar, ich mache aus. Ich habe, glaube ich, zwei gehört und der eine war, glaube ich, dieser Linkin Park ähnliche und da war noch ein Elektro ähnlicher oder sowas.
Ja.
Aber die anderen waren alle nicht so.
Ich glaube, das eine war.
Vom Koray, glaube ich.
Vom Koray und Gregor war, glaube ich, Linkin Park.
Ja.
Ja.
Ja. Könnte nochmal gucken. Also insgesamt war.
Also Katy Perry oder jetzt nicht? Oder?
Okay. Nein, er meint schon unsere Songs.
Ja, dann ich weiß, aber so. Dass er sich jetzt auswählt.
Ja, ich hatte Hip-Hop genommen.
Nein, du musst ja schon so einen Artist sagen. Schon. Das wär, also.
Also du kannst einen Artist auch nennen, ne? Dann machen sie dann wie einen Artist. Aber du musst es hacken. Ja, ja. Aber das sage ich jetzt nicht on air, aber sage ich dir danach, wie du sagen kannst, ich will wie Katy Perry.
Ja.
Und dann macht das auch so. Dann macht doch Katy Perry. Hier, ich hatte Last Friday Night, habe ich noch offen.
Okay, gut, dann
dann wird es jetzt Katy Perry. Okay. Bin
gespannt, was rauskommt.
Oh nein, ich habe keine Lust. Ja, okay. Ich finde so bei den super bekannten und markanten, finde ich, zum Beispiel, wir hatten Michael Jackson, hat da null wie das Original geklungen, weil so, ne, und ja.
Okay, sowas wie Backstreet Boys.
Okay, ja.
Nice.
Eurodance.
Backstreet Boys war meine erste CD mit 7 Jahren.
Echt
mir geil. Von meinem Taschengeld selber gekauft habe.
Meine war Coolio.
Coolio, Gangster's Paradise.
Okay.
Maxi-CD noch, Maxi-CD.
Meine war... Maxi-CD war das Omen. Das Omen von Magic Affair, glaube ich. Omen 3.
Okay.
Omen 3 Magic Affair. Maxi-CD. Und CD? Ich habe Michael Jackson habe ich noch gehabt, Dangerous.
Ich hatte noch TQ gehabt, Westside.
Irgendeine Bravo-Hits. Und dann habe ich eine Thunderdome oder so gehabt. Habe gar nicht so viel CDs gehabt.
Okay. Auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Auf?
Macht Backstreet Boys.
Backstreet Boys. Okay. Dann in diesem Sinn, Dankeschön.
Ich danke.
Hier warst. Geile Insights.
Dank. Ich danke.
Richtig, also ich finde Security immer sehr, sehr spannend. Nicht, dass die anderen Themen unspannender waren, aber so mein, ja.
Ist auf jeden Fall ein sehr anekdotenreiches
Feld
der IT, würde ich behaupten.
Ja, definitiv.
Also Geldautomaten-Story schlägt auf jeden Fall vieles.
Ja. Es kommt,
aber deine Parkhaus-Story war auch schon nice. Also, das war auch schon gut.
Jetzt
können wir das Geldautomaten und Parkhäuser nennen oder sowas.
Ja. Nächste Folge wird dann beigebracht, wie man Firmen hackt und dann die Daten verschlüsselt und dann Bitcoin fordert und dann ein gutes Leben auf, keine Ahnung, Thailand.
Ich freue mich schon, wenn ich ChatGPT sagen darf, schreib mir einen Song über das Knacken von Geldautomaten im Stile der Backstreet Boys. Ich freue mich so drauf.
Sehr gut. Ja, das ist gut. Cool, dann danke und dann sehen wir uns auf der B-Sides.
Gerne, ja.
September.
Ja. Gerne. Ja, bis dann. Ich würde mich freuen.
Okay. Bis dann. Ciao, ciao.